Musik ist Trumpf. Musik ist Trumpf im Leben. Sie wird es immer geben, solange der Globus sich noch dreht, solange unsere Welt besteht.
19.30 Uhr und 51, 52, 43, 54. Oh Gott, ich glaube, mein Sekundenzeiger ist kaputt. Ich kann das gar nicht genau. Er geht immer. Recht herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier an den Apparaten. Hier ist Berlin, hier ist Musik ist Trumpf. Und während ich diese alte, bescheuerte Dieter Thomas Heck-Ansage versuche, rezukreieren, begrüßen wir am anderen Ende der goldenen Standleitung den Lieblingsmoderator für die gewissen Stunden, für die Damen unter 40 und die Herren unter 40. Es ist kein geringerer als unser Musik ist Trumpf-Liebling Max Konrad.
Ja, einen schönen guten Tag. Hallo zusammen. Aber wir sind nicht alleine heute.
Nein, wir sind doch nicht alleine, Max.
Richtig. Wir haben heute einen Stargast, denn bei Musik ist Trumpf sind nur Stargäste. Und heute freue ich mich ganz besonders, jemanden dabei zu haben, der großartige Texte schreibt, der ganz viel Fußballverständnis hat, aber ich rede ganz gerne mit ihm über Dinge, die nichts mit dem Fußball zu tun haben, denn das macht mir immer am meisten Spaß. Er ist der Autor zusammen mit Joachim Krohl für ein Buch wie Was wollen die denn hier? Er hat aber auch gerade ein aktuelles Buch rausgebracht, Die Zeitlupen, und ist damit sozusagen auf Stadiontour. Und er ist der Mann, der Thomas Gottschalk und Uli Hoeneß in die Knie zwingt. Es ist niemand Geringeres als unser Stargast, Lukas Vogelsang. Hallöchen!
Ja, schönen guten Abend aus dem sonnigen Berlin.
Ja, Lukas.
Der Lukas.
Du, es ist ja witzig, ihr habt noch Sonne. Bei uns ist es, glaube ich, schon Sonntag und Nieselregen. Ich kann das nicht so genau erkennen, weil ich habe die Rollladen schon runtergelassen. Diese verdammte Zeitverschiebung zwischen den Kontinenten sei auch von meiner Seite recht herzlich gegrüßt. Lukas, wir beide haben uns noch nicht in persona getroffen, aber ich habe schon gehört, auch dir ist aufgefallen, dass Tommys dritte Zähne geklappert haben.
Ja, Thomas Gottschalk ist so ein Thema für sich. Also wer es mal googeln will, ich durfte ja die ersten 4 Monate 2011, 2012 bei Gottschalk Live mitmachen als Redakteur und Autor. Und das war fantastisch, weil es viel weniger um die Interviewvorbereitung und viel mehr um sein Haarteil ging.
Moment mal. Ja, sind die denn gar nicht echt, diese Haare?
Ja, also die Geschichte ist ja mit mir und Thomas Gottschalk ist ja, kann ich jetzt vorab mal erzählen, weil es sowieso nochmal später auch um meinen Vater gehen wird, wenn wir um eins der Lieder sprechen.
Ja.
Ist ja, wir haben damals irgendwann in den 90ern hat Thomas Gottschalk einen seiner Anzüge versteigert. Und mein Vater hat damals noch zu D-Mark-Zeiten mitgesteigert, weil er auch so eine lange Lockenpracht hatte und ähnliche Statur. Also so, mein Vater war damals knapp 1,85 Meter und er hat den tatsächlich, glaube ich, für 5.000 Mark oder so ersteigert. Das heißt, ich kannte meinen Vater
bitte, ja? Lukas. Dazu gehört folgender Satz. Das war damals viel Geld.
Ja, natürlich war das damals viel Geld, aber mein Vater sah gut aus in diesem Gottschalk-Anzug. Und ja. Für mich war also sozusagen Gottschalk immer eine verschobene Vaterfigur, bis ich dann in der ARD mit ihm jeden Nachmittag arbeiten durfte. Und dann bin ich dann relativ schnell auch auf Abstand zu ihm gegangen. Und ja und habe dann auch nach 4 Monaten aus der Sendung ausgeschieden. Aber das ist so meine Vergangenheit mit Thomas Gottschalk. Ich habe für den Tagesspiegel dann mit etwas Abstand auch noch ein Porträt über ihn geschrieben. Das hieß 62 Blond sucht. Nachdem er dann sich an die Gameshow Tröte beim Supertalent verirrt hatte, was ja auch in Berlin stattfand. Ja, und das ist so die Verbindung zu Tommy. Und ich habe es mir dann aber auch verkniffen, am vergangenen bzw. vorvergangenen Samstag nochmal Wetten, dass anzuschauen, weil das ertrage ich nicht.
Es ist so, es ist Friedrichshafen, das ist großartig. Ich hatte einfach, mir kam das immer so ein bisschen vor, es war so eine Kreuzung aus Inge Meisel und Ralf Möller. Ralf Möller, da hat er sich die tiefen Frequenzen geholt und von Inge hat er sich die hohen Frequenzen geholt. Ich bin noch ein Künstler, ich habe als Gottschalk bei Late Night noch bei RTL gemacht hat.
Ja.
1993 bin ich mit Till und Obel in diese, einer von seinen Late Night Shows aufgetreten. Und ich kann euch wirklich versichern, es hat ihn nicht interessiert. Also, ich weiß gar nicht, was ihn bis dato interessiert hatte, aber
also ich würde vermuten, Thomas Gottschalk interessiert.
Da ja, das ja ein Musikpodcast ist, kann man ja erzählen. Also mein Moment, wo ich dann gehen musste, war, als ich Helge Schneider als Gast vorbereitet hatte. Und Helge Schneider sollte mit Thomas Gottschalk dann ein Gespräch führen, beziehungsweise Thomas Gottschalk sollte ein Gespräch mit Helge Schneider führen. Und er war aber nur einer von zwei Gästen. Die andere war eine Hauptdarstellerin aus Grey's Anatomy, Hollywood, das große Hollywood war zu Gast. Und dann hat es Thomas Gottschalk wirklich geschafft, nach ungefähr so 35 Sekunden alle Fragen an Helge Schneider über Bord zu werfen und ihn einfach wie so ein Hotelpianisten an den Konzertflügel zu setzen, weswegen Helge Schneider die restlichen 20 Minuten dieser Sendung im Hintergrund geklimpert hat, während vorne die junge Frau aus Hollywood interviewt wurde. Und dann hat mich abends...
Ja, das muss man verstehen.
Und dann hat mich abends Helge Schneider angerufen, kurz bevor er im Quasimodo aufgetreten ist. Ich guckte so auf mein Handy, Helge Schneider. Ging ich ran, Schneider, er sagte, das sehe ich. Ja, was machst du in dem Laden? Geh da doch mal weg. Vergeude doch nicht deine Jugend bei Thomas Gottschalk. Und am nächsten Tag habe ich dann gekündigt. Also Helge Schneider war sozusagen, war letztendlich der Mann, der mir dazu geraten hat, bei Thomas Gottschalk dann in den Sack zu hauen.
Und das ist gut. Hey, da können wir ja praktisch mit einem kleinen Helge Bonmot einfach nur sagen, wunderbar, es fügt sich alles zusammen. Wir werden heute...
Also zwei Sachen wundern mich an der Stelle. Möchte ich nur einsteigen. Max. Also zwei Sachen wundern mich, dass jetzt durch so einen großen Einfluss, den Helge Schneider in deinem Leben hatte, dass auf der Playlist kein Helge Schneider auftaucht. Und das zweite ist, dass du Berufstipps von Helge Schneider annimmst. Das ist jetzt so die zweite Frage, die ich noch habe und wo ich sagen würde, ich wüsste ja nicht.
Ja, aber um es mit Uli Hoeneß zu sagen, ja, aber vor 10 Jahren.
Ja.
Ja, es wird eine interessante Sendung heute, so viel ist schon mal klar. Drei selbstverliebte Arschlöcher versuchen, eine wunderbare Sendung über Musik zu machen. Aber Musik ist nun mal Trumpf. Und Lukas, ich sag's ganz frei heraus, was hast du denn da?
Als erstes meinst du?
Ja, als erstes.
Ja, ich dachte, ich...
Heute fangen wir mit dem letzten Song zuerst.
Wir fangen mal an. Ich habe sozusagen die Singles-Sammlung meines Vaters geöffnet, weil es für mich eine ganz prägende Zeit als Kind war in unserer Wohnung, in der wir damals gelebt haben, in Berlin-Spandau. Mein Vater hat alte Musicboxen aus Kneipen von Freunden gesammelt.
Okay.
Und er hatte eine Original-Seaburg aus der Kneipe in unserem Wohnzimmer stehen. Man musste 50 Pfennigmünzen einwerfen und dann konnte man die Lieder drücken. Also T2,
ja.
Also ihr versteht so. Und das war auch witzig, weil auf der T-Taste
ich verstehe das auf jeden Fall noch. Ich weiß, wovon du sprichst.
Und das war deshalb so ein wunderbares Original, weil auf der T-Taste konnte man noch so ein... Das war geschmolzen in Kippenform. Also da hatte jemand in der Kneipe seine Kippe abgelegt, während er sich den neuen Rock'n'Roll-Gassenhauer wünschen wollte oder eintippen wollte. Und deswegen gab es diesen Kippenabdruck da. Und da waren fantastische Lieder drauf. Also die Bee Gees, Robin Gibb, Hermits & Hermits, No Milk Today und so. Alles so Songs aus meiner Kindheit. Und ich habe lange geschwankt zwischen The Hollies, Stop, Stop, Stop.
Ah, die Hollies. Großartig.
Ja, weil wir haben das gehört bei voller Lautstärke im Wohnzimmer. Mein Vater und ich haben dazu getanzt. Das ist so eine ganz frühe Kindheitserinnerung. Da muss ich so 3 oder 4 oder maximal 5 gewesen sein. Er hat das mir dann, wir haben immer wieder gehört und er hat mir das alles erklärt, wer das ist und was die für Musik gemacht haben. Und sowas merkt man sich ja dann. Ich habe mich aber für My Friend Jack von The Smoke entschieden, weil da der Sugarman drin vorkommt und um den wird es später auch nochmal gehen.
Das ist völlig richtig. Auf die Überleitung habe ich schon gewartet, nachdem es um unseren Freund Rodriguez geht. Ja, das ist ja interessant. Die ganze Musikbox, Fanny, das ist ja sauschwer. Wie habt ihr das denn in die Bude gekriegt, ey?
Ja, daran kann ich mich erinnern. Ich weiß nur, dass...
die stand auf einmal da.
Also wir hatten die stand immer schon im Wohnzimmer, solange ich mich erinnern kann. Dann hat er noch eine zweite besorgt, die stand dann bei uns in der Gartenlaube. Und später hat er bei meinem Freund Volker Hauptvogel, der lange den Pudel in Berlin betrieben hat, wo dann auch David Bowie und Depeche Mode und so ein- und ausgegangen sind, hat er nochmal eine Seaburg gekauft, weil ich hatte gesehen, ich hatte Volker Hauptvogel mal für einen Text im Tagesspiegel porträtiert, das ist ja so einer der Helden der Nacht der 80er Jahre in Berlin, und er hat gesagt, er verkauft das Ding, und habe ich gesagt, ey, dann hast du drei, und drei ist eine Sammlung.
Ja, das
auf jeden Fall. Vor allem, ich finde das Modell finde ich gut. Also ich stelle mir gerade vor, wie dein Vater im Tommy Gottschalk-Anzug vor dieser Jukebox steht und seinen eigenen Kindern sozusagen die 50 Pfennig wieder, also denen erst Taschengeld gibt und dann sagt, hey, wenn ihr Musik hören wollt, dann müsst ihr aber dafür blechen und so den Kreislauf, den Geldkreislauf wieder in die eigene Tasche fährt. Das finde ich ist ein gutes Modell.
Es ist witzigerweise viel schöner. Es ist viel, viel schöner gewesen, weil meine Großmutter hat immer, wenn sie vom Einkaufen waren, 50 Pfennigmünzen in so ein kleines Lederportemonnaie gesteckt und mir immer am Ende des Monats zugesteckt als zusätzliches Taschengeld. Das heißt, ich verfügte über sehr viele 50 Pfennigmünzen. Aber das Tolle war natürlich, da uns ja die Musicbox gehörte, konnten wir oben reinschmeißen, unten wieder öffnen mit so einem Vierkantschlüssel und dann den Sack wieder rausnehmen mit den 50 Pfennigen und dann von neuem anfangen. Es war aber einfach der Akt dieses 50 Pfennig, des Einzahlens des Geldes. Dann konntest du, sagen wir mal, ich sage mal T3, was auch immer, ich hätte nochmal nachgucken müssen, was The Smoke war, aber du hast dann irgendwie A7 eingegeben und dann konntest du ja sehen, wie dieser Arm diese Single rausgeholt hat, dann fuhr die ganz nach oben und wurde aufgelegt. Spektakulär, da habe ich mich mit 6, 7 Jahren natürlich gefühlt wie bei den Jetsons.
Ja, ja.
Leute, so ein Ding stand auch im Schützeneck. Und zwar im Schützeneck, und das war Mitte der 80er natürlich noch, weil ich ja ein paar Tage älter bin als ihr. Und Mitte der 80er stand so eine Wurlitzer im Schützeneck, und im Schützeneck war Heinz der Wirt. Wie soll er auch sonst in Hamm am Ende des Ruhrgebiets und zum Anfang des Münsterlandes heißen? Heinz. Und dort begab es sich original eines Tages. Also es war, wir hätten natürlich, man kann jetzt mit Fug und Recht sagen, wir hätten um 11 Uhr da nicht sein sollen morgens. Aber es gab Unstimmigkeiten zwischen dem Religionslehrer und mir. Ich hatte angefangen, er behauptet, ich hätte angefangen, weil ich hatte auf seine Frage, ob ich die Hausaufgaben nicht hätte, habe ich ihm gesagt, hätte ich nicht machen können, weil mein Wellensittich gestorben wäre und ich dazu, also mental nicht in der Lage gewesen wäre. Daraufhin meinte er, ich könnte mir meine Frechheiten sparen und sollte doch einfach mal an die frische Luft gehen. Das habe ich dann gemacht. Dann sind wir ins Schützeneck gefahren, weil dort stand der Flipper Cheetah und den beherrschten wir sehr gut. Wir hatten wenig Geld, aber das heißt, wir brauchten ungefähr 2,50 Mark. 1,50 für die Cola, 2 Strohhalme und dann noch 1 Mark für den Flipper. Und da war es so im Schützeneck, da kam ein Typ rein, morgens um 11, wortlos, setzte sich auf den Tresen und sagte zu Heinz, Heinz, mach mir mal bitte einen frisch gepressten O-Saft. Und da sagte Heinz, haben wir nicht. Ja, dann gib mir mal einen Jachtbitter.
Ja, sehr gut.
Ey, und wir standen am Flipper und haben uns beölt vor Lachen.
Ja,
und fand das einfach nur alles ganz toll. Also ich kann das durchaus nachvollziehen. Wir haben später auch einen Flipper gekauft. So, und da habe ich dasselbe Erlebnis gehabt wie du. Nämlich das Schöne ist oben reinwerfen und wieder rausholen.
Das Tolle ist, bei uns in Spandau am Stadtrand von Berlin standen solche Dinger natürlich entweder in so Kneipen wie dem Goldenen Eck, was bei meinem Vater immer nur zum blutigen Hammer hieß. Oder im Café Breakfast, was Freunde von ihm betrieben haben. Und wo, und das ist auch eine tolle Geschichte, irgendwann diese große Zunge von den Rolling Stones aus Holz hing, die original mit den Stones auf Deutschland-Tour war, bis sie ihre Bestimmung gefunden hatte nach dem Waldbühnenkonzert, weil mein Vater einfach länger geblieben ist und dann zu den Bühnenarbeitern gegangen ist und gesagt hat, braucht ihr das Ding noch? Die haben gesagt, nö, wozu? Und haben ihm das einfach in die Hand gedrückt. Und dann ist er von der Waldbühne nach Spandau gefahren, zurück und hat es bei seinem Freund in der Bar aufgehängt.
So, und jetzt bitteschön, Max Konrad, nimm bitte zur Kenntnis, ich habe die Stones hier nicht
im Spiel. Ja, ich wollte gerade sagen, danke Lukas, dafür, dass du, wir haben es mal wieder nicht geschafft, eine Sendung ohne die Rolling Stones über die Bühne zu kriegen. Und jetzt hatten wir Till irgendwie ganz weit weg von den Rolling Stones bewegt, nach Spandau. Und jetzt kommst du mit den Rolling Stones um die Ecke in irgendeiner Kneipe.
Aber ich bin ja so geprägt. Also nochmal, das ist ja jetzt wirklich hier, das ist ja wirklich der Teil der Sendung, wo es explizit um meinen Vater und sozusagen dessen kindliche musikalische Früherziehung meinerseits geht. Da muss man klar sagen, das war halt die Musicbox. Dann, und dann war es immer die große Frage, The Beatles oder The Rolling Stones. Und ich weiß noch an den außerfamiliären gemeinsamen Trivial Pursuit-Abenden, da musste die kleine Torte nur in der Nähe des Rosa Feld sein. Kultur natürlich. Und Musik. Und
mein Vater hat immer schon. Die Lessi-Fragen hießen das. Bei uns hieß das immer nur die Lessi-Fragen. Nannte mein Alter das immer nur, weil es da eben halt um Schauspieler, Musik und was weiß ich, die Lessi-Fragen.
Genau, und aber sobald die Torte von, diese Holztorte von meinem Vater auf diesem rosa Feld ging, hat er immer schon gesagt, Beatles. Weil er davon ausgegangen ist, dass das kann nur die eine Antwort sein.
Ey, Trivial Pursuit. Ey, oder wie wir sagen, Trivial Pursuit. Das ist, Leute, ich habe dieses Spiel gelesen, einfach nur wegen der Eskalation liebe ich es einfach. Weil das ist dann irgendwie, pass auf, da kommt dann irgend so eine braune Frage und dann ist es immer ganz wichtig. Die braune Frage ist, im Jahre 1763 sagte Ferdinand de Bruyne zu seinem Gehilfen im Labor folgendes, naja, Hauptsache es läuft. Um welche Erfindung handelt es sich? Und dann ist es ganz wichtig, als Erster zu sagen, kann man wissen.
Ja.
Aber ist nicht die braune Frage, wo war dein Großvater zwischen 39 und 45?
Im Urlaub.
Ja, ist
im
doch scheißegal. Oder gelbe Frage. Aber wichtig ist, während alle mit Angst aufgerissenen Augen zulauschen, einfach ein lässiges rausbringen. Boah, entweder kann man wissen oder oh, ich möchte einmal im Leben auch mal so eine Pipi-Frage kriegen. Das gibt's doch gar nicht. Ey, ich hab's einfach geliebt, einfach solche Runden einfach zu demotivieren, zu sprengen. Großartig. Ich war nicht immer ein leichtes Kind, aber darum geht's ja auch hier gar nicht. Es geht um Musik und jetzt haben wir den ersten Titel von unserem Stargast Lukas Vogel sang und ich sage mal, den hören wir auch jetzt. Und es ist My Friend Jack von der Gruppe The Smoke. Dazu gibt es hinterher noch ein paar schöne Geschichten. Aber jetzt erstmal The Smoke mit My Friend Jack. Ja, The Smoke, My Friend Jack. Ja, ich liebe vor allen Dingen die Gitarren. Wunderbar, das Stotter-Tremolo, das gefällt mir natürlich sehr gut. Das mache ich auch sehr gerne an meinem alten Fender-Amp an. Und das Lustige ist ja, dass die eine Zeit lang wirklich in den 60ern in Deutschland gelebt haben und auch bewegte Karrieren später noch gemacht haben. Als Musiker sind sie, ich glaube, das war in Deutschland ein großer Hit hier, My Friend Jack. International war es nicht so gut um die Jungs bestellt. Es hat dann später noch mal so ein, zwei Versuche gegeben. Interessanterweise war, glaube ich, müsste mich schwer täuschen, aber ich meine, Chris Blackwell von Island Records hat noch mal versucht, die Jungs so ein bisschen nach vorne zu ziehen. Es hat aber alles nichts genutzt. Die sind dann Studiomusiker geworden und sind auch da in Richtung Studiotechnik weitergegangen. Waren teilweise Engineers in Studios in München, sind, glaube ich, irgendwann wieder nach England zurückgekehrt. Oder, glaube ich, sogar, nee, ich glaube, sogar in die Staaten gegangen. Aber das war ihre große oder ihr großer Hit. My Friend Jack. Lukas, was hat dich damals an dem Song am meisten angemacht? Auch der Stotter-Tremolo?
Ja, total. Also gerade der Anfang, weil mein Vater den dann auch immer mit so Flaschen nachgespielt hat und er hat sowieso auch übrigens wie bei The Holly Stop, 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 die Anfänge waren halt immer so toll. Das waren alles Lieder, die von sofort an geknallt haben. Also es geht ja nicht langsam los, sondern du bist mittendrin und ich fand immer auch, ich konnte natürlich als ich so klein war, den Text nicht verstehen. Ich konnte ja kein Englisch sprechen. Aber trotzdem wusste man, da passiert irgendwas. Das fühlte sich immer an, als würden da Geschichten erzählt werden. Und weil du es gerade ansprichst, so ein bisschen in Richtung One-Hit-Wonder, The Smoke, das ist ja ähnlich wie bei America, Horse with No Name. Also all diese Tracks, die dann beim mindestens zweiten hinhören, wo sofort klar wird, dass es eine drogeninduzierte Halluzination ist, was da passiert. Oder dass zumindest irgendjemand nicht nur was raucht, sondern sich mindestens auch, wie Mickey Beisenherz sagen würde, impfen lässt oder selbst impft. Also da passiert ja ganz viel. Also My Friend Jack Eats Sugarlums und dann eben der Sugarman, den ich ja bewusst auch nochmal ausgewählt habe, weil er natürlich später, wenn wir, geht ja nochmal um Sixto Rodriguez, Searching for Sugarman, da ist es ja wieder, also sozusagen der Dealer, der kommt, Sugarman, auf den ich warte, der mir den neuen Stoff bringt, der mir den nächsten Schuss bringt. Und das ist ja auch gerade so die Musik aus der Zeit, also wo der Sugarman dann auch zum Chiffre wird, eben für den, so ähnlich wie Mutter, der mal mit dem Koks ist da, ne?
Ja, wobei ich gelesen habe, dass sie gar nicht LSD damit gemeint haben. Und sie wurden ja deswegen unter anderem von einigen Radiostationen auch nicht gespielt. Angeblich wäre das alles nicht drogeninfusiert, infiziert gewesen. Aber, naja.
Aber die Tracks beginnen ja schon wie ein Trip. Also,
ja, obwohl, da muss man jetzt sagen, wenn man natürlich so, das war eben, pass auf, du hattest damals an deinen Gitarrenverstärkern wenig Möglichkeit, irgendwelche Effekte zu machen. Und die meisten Amps, die so seinerzeit gängig waren, wie zum Beispiel ein Vox AC30, wenn du aus England kamst, oder du warst gut betucht und hast Fender-Amps gespielt, die hatten ein Tremolo beziehungsweise ein Vibrato. Und das war eben halt am Amp neben Hall so ziemlich das Einzigste, was du Das Einzige, was du anspielen konntest oder was als Effekt zur Verfügung stand. Und wir erinnern uns an solche Titel wie Crimson and Clover. Da wurde dieser Effekt ja auch letztendlich benutzt. Und erst mit Hendrix 67, 68 und den Beatles kam diese, ja, eigentlich hauptsächlich mit den Beatles, aber Hendrix hat es dann sehr exzessiv. Die Beatles haben es oft subtil gemacht, dass dann zum Beispiel, was weiß ich, Gitarren über einen Leslie-Orgellautsprecher, über so ein Horn, was sich dreht, geschickt worden und so weiter. Aber so am Anfang, ich denke mal, das ist so 66 aufgenommen worden, da war so ein Tremolo am Amp, am Fender oder am Vox-Verstärker das Einzige, was du eben halt machen konntest, um den Ton so ein bisschen interessant zu gestalten.
Mal so eine andere Frage. Glaubt ihr eigentlich bei dieser Band The Smoke, weil die haben ja eigentlich nur ein Album gemacht und waren ja auch jetzt irgendwie, also ja, One-Hit-Wonder, wenn man das so nennen will. Lag das auch daran, dass sie einen zu großen Wettbewerb zu der Zeit an Bands hatten, die das dann vielleicht, was sie gemacht haben, noch ausgereifter und besser gemacht haben?
Ich weiß genau, was du meinst, weil ich nämlich wirklich, also als ich hab diesen Track das erste Mal rausgesucht, als ich bei Bettina Rust eingeladen war. Da geht es ja auch darum, die Songs seines Lebens zu nehmen. Und ich habe meinem Vater gesagt, dieser eine Song. Und er hat mir halt 4 bis 5 geliefert, die aus einer ähnlichen Zeit mit, weißt du, die so in die ähnliche Richtung gehen. Also da waren ja viele Bands, die sich so angehört haben. Also Till wird jetzt wahrscheinlich schreien und sagen, ja, aber da sind ja große Unterschiede, aber jetzt für mich als Laien, ja, gab es in der Zeit halt eine Menge Musik, die in diese Richtung klang und dann kann es natürlich sein, dass selbst The Smoke, die ja hier gezeigt haben mit My Friend Jack, dass sie durchaus was auf dem Kasten haben, dann vielleicht hinten runtergefallen sind, so in der Masse.
Ja, es ist schwierig, in den 60ern, die Briten gerade haben da rausgehauen ohne Ende und es ist, da sind natürlich viele durch den Rost gefallen, das muss man einfach ganz klar sagen. Weil, wenn du dir jetzt überlegst, zu der Zeit waren die Small Faces aktiv, die Pretty Things, die Kings, die Hollies, die Beatles, The Who. Und da sind natürlich, ich sag's mal diplomatisch, das ist ein netter Song, das ist irgendwie, ja, den kann man hören. Aber wenn du jetzt,
also wenn du
jetzt zum Beispiel Ichiku Park hörst von den Small Faces, da muss man, oder sagen wir es mal so, Small Faces waren die besseren Musiker. Steve Marriott war einfach ein tierischer Sänger. Das ist hier nett gesungen, aber es ist ja wirklich
ein Überangebot. Also ich höre gerade einen Song aus derselben Zeit oder sogar aus demselben Jahr, 1966, von dem Album Them Again, also von Them featuring Van Morrison. Baby Blue. It's all over now, Baby Blue. Wo ich auch jahrelang übrigens wiederum gedacht habe, Van Morrison, der mir durchaus bekannt ist, aber wo ich wirklich ganz lange gedacht habe, dass er ein bisschen was von Mick Jagger hat. Also du siehst halt auch, es fließt alles so ineinander und dann hast du einen Song wie Baby Blue, der kommt auch in der gleichen Zeit raus und wahrscheinlich findest du noch ein paar richtig echte andere Kracher. Ja. So, und dann ist natürlich The Smoke vielleicht sozusagen, sind dann die, die es am wenigsten geschafft haben, weil nochmal, Überangebot und aber auch Musik, die, und auch Them, die sind ja auch nicht so bekannt geworden. Es ist ein Überangebot vergleichsweise ähnlicher und dann aber auch sehr guter Musik, wie ich finde.
Ja, und ja, ey, hast du vielleicht auch ein bisschen die Herausforderung? Also das ist ja dann die Frage, ne? Schaffen das immer, sich die besten Bands oder die besten Künstler oder die besten Musiker durchzusetzen? Also ist das immer so oder hat dann vielleicht der eine in dem Moment so ein bisschen das Glück, dass er dann auch noch das passende Management hat oder irgendwie durch sein Aussehen, Auftreten oder was auch immer, Interviewstil, den Zeitgeist besser trifft. Das ist ja auch immer noch ein Faktor, ne? Der, also was macht jetzt halt irgendwie eine erfolgreiche Band aus? Also warum jetzt die nicht und jemand anders? Also liegt es alleine an den musikalischen Fähigkeiten? Also,
nee, das will ich nicht sagen. Du musst eben, hey, sorry, im Showbusiness ist es doch einfach so, Talent alleine reicht nicht. Du musst einfach, wie du schon gesagt hast, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Es muss jedes Rädchen, alles muss ineinander klick, klick, klick machen und ja, dann.
Was Max ja letztendlich sagt, ist ja, wenn The Smoke hätten im Star Club in Hamburg auftreten dürfen, 50 Mal am Stück, wären sie vielleicht berühmter geworden. Aber damals war es halt wichtig, dass man die Pilze nicht nur frisst, sondern sie vielleicht auch einfach als Frisur trägt. Ne?
Ja, ach, ich, die werden ja auch getourt sein. Die sind in Deutschland getourt wie blöde. Es ist eben halt nur, ja, wie gesagt, es reicht manchmal eben einfach nicht. Das ist leider die bittere Wahrheit. Da können wir, guck mal hier, It's All Over Now, Baby Blue. Ich meine, der Song ist von Bob Dylan.
Und ist eine ich finde heute immer noch eine Sensation. Also den kann man einfach sehr, sehr gut hören.
Weil der Song natürlich auch edelstes Material ist. Also der kommt ja kommt vom Großmeister. Van Morrison hat später mit Brown Eyed Girl eine der meistverkauften Singles der Welt, über 6 Millionen Mal verkauft, glaube ich. Und leider hat er wenig davon gesehen, weil auch er da über den bekannten Tisch gezogen wird, über den viele gezogen worden sind in den 60ern. Es ist, da können wir uns jetzt wahrscheinlich fest diskutieren.
Ja. Ich habe eine geile Überleitung für euch.
Aber der Song ist einfach geil, weil der hat einfach die Geschichte von Lukas Vogelsang. Und das ist das Beste an dem Song.
Aber ich habe eine geile Überleitung zu dem nächsten Song, weil wenn wir von Überangebot in derselben Musikrichtung sprechen, es kommen jetzt von mir gleich zwei Jungs, die halte ich mit ihrem ersten Album immer noch für das Beste, was es im Deutschrap so um die Jahrtausendwende 99, 2000, 2001 gab. Aber die haben nie den Erfolg gehabt, wie es andere Gruppen gehabt haben, weil da eben dann mehr dazu gehört, als nur gute Beats und perfekte Rhymes irgendwie zu haben. Sondern du brauchst dann eben wieder das gute Management, du brauchst die richtige Tour zum richtigen Zeitpunkt, du brauchst die richtigen Auftritte, du musst irgendwo gut gefeatured werden. Also es kommt so viel zusammen. Also nochmal, ich glaube bis heute, dass das beste Deutschrap-Album ist, was jemals gemacht wurde in der Zeit. Und trotzdem kennen die meisten natürlich überhaupt nicht.
Und jetzt lass mich überreden, du sprichst nicht von SM Udo und
SM Udo.
SM Udo und wie heißt der andere? Weiß ich nicht.
Thomas D.
sondern du sprichst von welchen deutschen Rapper?
Ja, es geht um die beiden Jungs, Kreuzfeld und Jakob, Flipstar und Lackmann aus Witten. 99 mit dem Album rausgekommen, Gottes Werk und Kreuzfelds Beitrag. Unglaublich gut produziert damals für deutsche Verhältnisse, möchte man fast sagen. Also Beats so auf Amerika-Level mit einem Wahnsinnstrack, der Bunkerwelt in Witten heißt, wo dir echt die Ohren geschlackert haben, als damals, ich war so 14, 15, als das rauskam. Und witzigerweise produziert, also alles, was an Beats, was an Musik auf diesem Album, auf dieser Platte ist, vom Bruder von Herbert Grönemeyer.
Vom Sohn, vom Bruder, vom Herbert.
Ja, vom Neffen vom Herbert, der damals ja Musik gemacht hat und witzigerweise auch das erste Album eine Sensation, das zweite schon nicht mehr so gut musikalisch, weil er dann ausgestiegen ist, aber ein absolutes Brett, für mich so ein Erweckungserlebnis. 14 Jahre Berlin, Spandau,
Übrigens,
Stadtrand.
Übrigens, wisst ihr, wie der Bruder vom Sohn vom Grönemeyer heißt?
Andersrum.
Oder Sohn
wie der
vom
Sohn
Bruder.
Sohn vom Bruder.
Ja, wie der heißt.
Ja, sag mal.
Lass uns raten.
Also mit Nachnamen.
Walter.
Mit Nachnamen heißt er Grönemeyer und mit Vornamen heißt er Till.
Ach, guck mal.
Ach, guck
ja,
mal.
Ja, und hat natürlich als DJ, also es gab Flipster,
ja.
Es gab Lackmann und es gab Till Tomorrow. Das war sein Name. Till Tomorrow macht die Beats, so hieß das immer. Und da war wirklich, Max kennt das Album, wir hatten vorher kurz drüber gesprochen, da reihte sich wirklich ein Brett ans andere und ich hätte gerne einen anderen Track genommen, das schon mal vorab, aber es gibt dieses Album, das erste, nicht auf Spotify. Es gibt nur das zweite und das mag ich nicht so, da habe ich nicht so eine innere Verbindung zu. Aber es gibt auf dem Best-of von Kool Savage diese Kollabo zwischen Kreuzfeld Jakob und Kool Savage, die für mich noch einen besonderen Stellenwert hat, weil das mein erstes Konzert überhaupt war. Ich war 14 und durfte in die Columbia-Halle in Berlin, Ausnahmegenehmigung meiner Eltern, 14, mit drei Kumpels in die Columbia-Halle. Jetzt, ähnliche Jahreszeit, irgendwann im Dezember war es, zu Heihnachten 99. Ja, da sind wir wieder beim Sugarman. Heihnachten 99.
Was für ein schönes Wortspiel.
Ja. Na, also also musst du dir vorstellen, die Columbia-Halle, wir kamen da rein, 14-jährige Steppkes vom Stadtrand, wirklich die Hosen tief, die Pullover zu groß, dachten, wir erobern jetzt die Welt. Alles mit Dunstschwaden verhangen. Und dann kam Immo auf die Bühne von Flo und Immo. Einer, der später dann auch mit seiner Band beim Bundesvision Song Contest bei Stefan Raab mitgemacht hat und da sogar relativ gut abgeschnitten hat und kam auf die Bühne und ich weiß gar nicht, ob der aus dem Norden ist oder mehr so aus dem Ruhrgebiet, also auf jeden Fall kein Berliner. Und das Berliner Publikum beim Rap war immer ein bisschen anders als, sagen wir mal, in den anderen Bundesländern. Und er wurde dann so lange mit 2-Mark-Stücken beworfen, bis er die Bühne wieder verlassen hat, weil ihn schlichtweg niemand hören wollte. Und irgendwann kam dann halt Kool Savage mit Kreuzfeld Jakob auf die Bühne, mit diesem Beat, den wir gleich hören. Und da dachte ich wirklich, okay, jetzt bin ich angekommen, das ist meins. Und das habe ich dann auf meinem Mini-Disc-Player, so ungefähr, dann wisst ihr, in welcher Zeit das war, auf meinem Mini-Disc-Player auf Heavy Rotation gehört. Ne?
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Hier ist Kool Savage featuring Kreuzfeld und Jakob Federhandschuh.
Ich kann dir nur zustimmen. Also ich komme ja hier aus der Region, habe noch enge Verbindungen ins Ruhrgebiet und wie gesagt aus dem Münsterland. Und für uns war das natürlich gerade, ne, Witten, war natürlich irgendwie so ein geiles Ding, obwohl das irgendwie ein bisschen,
Witten.
Genau, ein bisschen weiter weg war. Aber es ist eigentlich unsere Hood. Ne? Ich würde sagen, zu der Zeit war die Berliner Rap-Szene noch ziemlich im Underground. Also später ja dann, ich würde sagen, die Macht übernommen mit Agro Berlin. Aber jetzt warst du bei denen auf dem Konzert, aber die Frage ist ja, haben die dich auf der einen Seite irgendwie sehr geprägt und hat das auch deine Liebe zum Ruhrgebiet geweckt?
Also, da sind ja quasi 2 bis 3 Fragen in einem. Ich fange mal von an. Natürlich bin ich auf die gestoßen durch Savage. Also hätte es diesen Savage-Auftritt nicht gegeben, hätte ich auch nicht gewusst, wer Kreuzfeld Jakob ist. Ich habe diesen Beat gehört, ich kannte Savage, weil wir Savage und später dann auch hier, Alles ist die Sekte, also Sido und so, noch in Kassettenform für 5 Mark auf dem Schulhof vertickt haben. So, das war so dieses West-Berlin maskulin, taktlos, cool Savage, die ersten Sido-Sachen, die dann so gelaufen sind. Und das war Berlin. Und plötzlich kamen da 2 Jungs, von denen noch keiner was gehört hatte, die halt dieses Feature mit Savage hatten. Und dann kam kurz danach das Album raus oder war gerade rausgekommen. Auf jeden Fall habe ich mir das sofort geholt und ich konnte damit erstmal gar nichts anfangen. Für mich war als Berliner Witten halt Ausland. Also ich wusste ganz lange auch gar nicht, wo das auf der Deutschlandkarte lag. Das hätte auch in Holland oder so gewesen sein können. Und witzigerweise Jahre später erst, als ich eine Geschichte für die Zeit gemacht habe, habe ich einen Fotografen an die Seite gestellt bekommen, mit dem ich dann auch nach Südafrika gefahren bin und der heute ein sehr, sehr guter Freund von mir ist. Und der kam aus Witten. Und als ich ihn das erste Mal besucht habe, habe ich gesagt, komm, wir müssen uns mal Witten angucken. Witten ist für mich Kreuzfeld und Jakob. Und dann hat er gesagt, ja, hier da vorne hat Lackmann One auch immer noch sein Studio und wir können da mal vorbeifahren und so. Und dann wurde ich ja Stadtschreiber Ruhr 2018 in Mülheim an der Ruhr. Und ich habe gesagt, pass auf, ich muss ja auch Geschichten machen, die mich selber interessieren als Berliner im Ruhrgebiet. Und dann habe ich probiert, den Flipster zu bekommen, weil der ist für mich das Genie hinter Kreuzfeld und Jakob. Also die haben wirklich Texte, Die sind unfassbar gut in, also in ihrer gesamten Anlage. Das konnten sonst nur RAG noch, also Ruhrpott AG. Also für mich war der das Genie hinter Kotze und Jakob, weil der ist wirklich so, der hatte Lines, die ich sonst nur von Ruhrpott AG kannte oder von den absoluten Beginnern in der Zeit. Mhm. Und ich habe probiert, den zu finden. Und es ist wirklich eine sensationelle Geschichte. Ich habe es geschafft. Ich habe, diese Suche war erfolgreich. Und Flipstar ist heute um die 40. Und es ist eine fantastische Geschichte, wie sie wirklich nur das Leben schreibt. Weil dieser Typ, der eine Rap-Kombo gegründet hat, die Kreuzfeld und Jakob heißt, ist heute Professor für Neurochirurgie am Uniklinikum Essen.
Ja,
also, ja bitte.
Also die Gehirne haben ihn nicht losgelassen, wenn man es mal so sagen möchte. Und das fand ich ganz großartig. Er wollte sich aber nicht porträtieren lassen, weil er gesagt hat, er hat diese Rap-Sachen hinter sich gelassen. Also,
aber warum, wieso macht
wer
man
hätte
das?
Wer hätte dafür mehr Verständnis als ich?
Ja, nee. Nee, aber jetzt, ey, das ist wirklich die Frage. Dann bist du so in den 90ern. Also, was du gesagt hast, die haben Beats produziert, die wirklich auf amerikanischem Niveau mithalten konnten. Die haben ja dann auch in ein paar Songs irgendwie dann so auch, 50 Cent war ja 2003, kam der ja mit seinem Get Rich or Die Trying raus. Und da haben, ja. Haben die ihn gesampelt. Und das war ja schon alles sehr, sehr professionell. Die waren gute MCs, muss man wirklich auch sagen.
Fantastisch.
Und auch wenn, und ich finde, wenn du die Sachen heute hörst, die halten auch mit dem Zeug, was heute läuft, halten die locker mit. Also auch das große. Und deswegen habe ich mich immer gefragt, was die so machen. Aber wie schaltet man da so ab und sagt so, ey, jetzt bin ich halt Professor an der Uni und dieses Ding ist so komplett raus?
Ich wollte sie eigentlich so gerne in einem Doppelporträt haben, weil Lackmann macht ja weiter Musik und immer noch großartig. Also wer mal Lust hat, jetzt auf Spotify auch ein bisschen danach spazieren zu gehen, der gibt mal einen Lackmann, L-A-K-M-A-N, Kriegsberichte. Und MVP, das sind immer noch, das ist großartige Musik, aber der Typ ist mittlerweile Familienvater, der ist auch Anfang, Mitte 40, glaube ich, mittlerweile. Und der ist halt
was,
immer noch Rap.
So
der ist
alt?
Immer noch. Nein, pass auf, aber der ist immer noch. Aber du, das ist für Rap natürlich. Also es ist ja erst so, du musst dir das mal so vorstellen, Till, das, was in der Musicbox von meinem Vater heute als Oldie gilt, war ja mal die Musik der jungen Leute. Wir werden irgendwann als 85, 86er Jahrgang damit umgehen müssen, dass unser Rap aus 99 auch ein Oldie ist.
Ja, ey, aber das haben wir doch gerade bei Dr. Dre und Snoop Dogg. Das ist doch so die erste, also ich finde das faszinierend, dass man auf die guckt und sich denkt, ey krass, die sind halt so jetzt 57, 58 und das sind halt so, ja. die den Rap und Hip-Hop begründet haben, so mit und sind jetzt einfach so alt und es gibt und man guckt sich das halt an und denkt sich so, ey, wie kriegen die das hin oder wie kriegt man das hin, wenn so ein neues Musikgenre altert und schaffen die das in Würde oder weil, also.
Also ich kann es euch mal sagen, meine Tochter, das dritte Kind, ist 17. Und als sie 10 war, musste ich mit ihr zu den Lochis gehen. Und ich kann euch sagen, das haben wir alle schadlos überstanden. Und sie hat heute was ganz, also wir haben selbst BTS überlebt. Ja, Leute, Trends kommen und gehen. Ich glaube, du musst dich wirklich damit auseinandersetzen. Einige werden verschwinden und einige werden mit dir alt werden. Und das ist doch okay.
Ja, aber ey, total. Es ist so, also bei der letzten Super Bowl Halbzeitshow, da kam ja Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent. Ja. Und Mary J. Blige auf die Bühne. Und ich sag mal, zwei, Snoop Dogg ist ja eh alterslos und über, also der altert ja in Hundejahren, dem ist eh alles egal.
Ja, der merkt das auch gar nicht, dass er altert.
Ja, aber das, guck mal, wir sind ja jetzt wirklich bei, du kannst es ja bebildern, in Würde altern im Rap, ist nicht, wenn du dich mit 50 nochmal wie eine Fledermaus an die Decke hängst, wie 50 Cent hier, ne? Also übrigens, der alte Gag, ne, was hat seine Mutter immer gesagt, wenn er Mist gebaut hat? 59. Ja. Und auf jeden Fall 50 Cent, der da immer noch denkt, er kann von der Decke hängen, weil er dann irgendwie probiert, nochmal einen Crunch zu machen, um sich zu lösen. Und Mary J. Blige halt mit weißen Overknees. Also zwei sind nicht so gut gealtert, die anderen okay. Und genauso ist es bei Kreuzfeld und Jakob. Lackmann macht immer noch hervorragende Musik und probiert im Rap zu altern und macht das großartig. Also er hat auch mit Savage und Sido nochmal einen Track aufgenommen, der heißt Schöne Neue Welt oder Neue Welt. Da geht es auch darum, sozusagen, dass sie die alte Garde sind und alle sind New World Order, aber man kann ja wohl von ihnen noch was lernen. So ein bisschen wie das von Wir waren mal Stars von Torch, weißt du? Wo er das ja satirisch überspitzt. Und auf der anderen Seite hast du aber Flipster, der natürlich mittlerweile unter seinem Klarnamen Professor Dr. Med ist am Uniklinikum und sagt, ich will keine Interviews damit, darüber geben, es ist vorbei. Und er war damals auf meiner Buchpremiere in Bochum, wir haben uns wirklich nett unterhalten, aber er hat gesagt, ich mag das, was du machst, aber sei so lieb und akzeptiere, dass ich darüber nicht mehr sprechen will. Und das habe ich gemacht und für mich war es aber das Größte, ich werde mich immer an diesen Abend erinnern, dass ich mit ihm 20, 30 Minuten einfach trotzdem Hintergrundgespräch geführt habe, mit ihm gesprochen habe über den Rap. Überleg mal, also wenn ich das meinem 14-jährigen Ich erzählt hätte, dass ich 20 Jahre später mit diesem MC, den ich so vergöttert habe, irgendwann dann einfach so von Erwachsenem zu Erwachsenem spreche, das hätte er mir ja auch nicht geglaubt, der 14-jährige Spandauer.
Ja, das ist etwas, das kann ich dir nachempfinden, als ich als 8-Jähriger und 10-Jähriger in meinem Kinderzimmer auf einem Kassettenrekorder übrigens noch Otto und Mike Krüger gehört habe, ja, dann hätte ich, was für meine komödiantische Entwicklung von absolut wichtiger Tragweite war, genauso wichtig wie Kishon zu lesen, dann, wenn du mir das damals gesagt hättest, dass ich für den einen sogar mal ein Buch schreibe über seine Erinnerung und dass ich den anderen kennenlerne, dass der mal behauptet, dass ich sein Nachfolger bin, dass ich in seinem Film, wenn auch nur eine Minute, mitgespielt habe. Das ist ja immer der Effekt, den du hast irgendwie. Du kannst es dir nicht glauben, wenn dir sowas einer prophezeit. Aber du siehst, das Leben hat tolle Überraschungen bereit. Und bevor, ich möchte jetzt mal daran erinnern, dass der, ich glaube, unsere Zielgruppe ist 50 aufwärts. Es wird Zeit, dass wir einige neu beatmen. Und vielleicht irgendwie vielleicht mal einen Titel nehmen zur Abwechslung, wo vielleicht nicht unbedingt ein Rentner an der Gitarre steht, aber wo vielleicht, naja, Lukas, ich überlasse das deiner, wie soll ich sagen, ich lasse das deiner sozialen Intelligenz, jetzt den richtigen Song zu ziehen und wieder ein paar Leute ins Boot zu holen.
Okay, pass auf, eigentlich dachte ich ja, wir machen es chronologisch.
Nein, auf keinen Fall.
Pass auf, dann können wir jetzt einen Bruch machen, dann ist die Überleitung, jetzt stellt euch das vor, die Überleitung ist jetzt, ich lerne Philipp Wente kennen. Liebe Grüße, lieber Philipp, wenn du das hörst, er ist gerade auch in Südafrika, während wir sprechen. Ich lerne Philipp Wente aus Witten am Bochumer Hauptbahnhof kennen. Als Fotograf begleitet er mich für eine Geschichte der Zeit. Wir fahren nach Witten, wir gucken uns an, wo Kreuzfeld-Jakob herkommt. Ein Jahr später oder zwei Jahre später fahren wir für eine Geschichte zusammen nach Kapstadt. Und wir sind an der Long Street und wir gehen in einen Vinylladen, der eine wichtige Rolle spielt in einem fantastischen Film, wie ich finde, Searching for Sugar Man. Und dieser Mabu Vinyl Store an der Long Street in Kapstadt, wir sind da rein, der Mitbesitzer hat dieses Buch geschrieben, Searching for Sugar Man oder einfach nur Sugar Man, und hat diesen Film dann auch gemacht, der ja, glaube ich, auch damals den Oscar für die beste Doku gewonnen hat. Die Geschichte kurz erzählt, ich weiß nicht, ob ihr damit vertraut seid, aber
ja.
Im Südafrika der 70er Jahre gab es einen Künstler aus den USA, der so ein bisschen zum Sänger für die Freiheit, also im Apartheid Südafrika, hat der die Lieder geliefert, die Jugend in Südafrika mitgesungen hat. Sixto Rodriguez oder auch nur Rodriguez, I Wonder, Hate Street Dialogue, Like Janice, den wir gleich hören wollen. Und niemand wusste, was aus dem geworden ist. Es gab nur Gerüchte. Er habe sich nach seinem letzten Auftritt, wo er noch einen Brief verlesen hat, angezündet, sei gestorben, der ganze Konzertsaal sei mit abgebrannt, er wäre generell gestorben. Niemand wusste, was aus ihm geworden ist. Nur dieser Sugar Seegerman, der auch noch wirklich so ähnlich heißt, macht sich auf die Suche nach dem Sugarman, weil er denkt, vielleicht lebt er ja doch. Also die Musik unserer Jugend, unserer Kindheit in diesem Apartheid-Afrika, was ist aus dem geworden? Und er findet ihn, also schaut euch den Film trotzdem an, und er findet ihn verarmt in Detroit, ein Mann um die 60, der nicht weiß, dass seine Songs, die in den USA nichts eingespielt haben, in Südafrika absolute Kassenschlager sind. Also alles Bootlegs gewesen. Also man hat da sozusagen kopiert und überspielt. Und jeder, der aber in den 70ern irgendwie zwischen 16 und 29 war, hatte diese Songs. Alle kannten das. Und er wusste davon nichts. Und er galt halt sozusagen als der zweite Bob Dylan in Südafrika. Und sie finden ihn in Detroit und bringen ihn nach Kapstadt für ein Revival-Konzert. Fantastischer Film, fantastische journalistische Arbeit und vor allen Dingen ein grandioser Soundtrack, Searching for Sugar Man, basierend auf dem Album, wo auch dieser Track, den wir jetzt hören werden, Like Janice, drauf ist. Also lege ich allen nur ans Herz und hat mich als Journalist zusammen mit meinem Fotografen Philipp Wente damals in Kapstadt auch sehr lange begleitet, diese Musik, wenn wir durchs Land gefahren sind.
Ja, ich kann dem wirklich nur zustimmen. Ein toller Film. Mich hat auch immer wahnsinnig beeindruckt, dass er war, glaube ich, einfach verarmt war er, glaube ich, gar nicht in dem Sinne. Er hat einfach, glaube ich, irgendwo in einer Autofabrik gearbeitet.
Ja, so ein klassischer Blue-Collar-Worker.
Ja, und war einfach zufrieden und man hat gesagt, okay, mehr war wohl offensichtlich nicht drin. Und dieser Moment, wo er dann in Südafrika sein erstes Konzert gibt und auf die Bühne geht und die Leute austicken, ich glaube, I Wonder ist da der erste Song sowas. Das weiß ich auch noch. Also da stand ich auch auf dem Sofa und hatte Schauerwellen der Entzückung. Wen das kalt lässt, der hat ein Herz aus Stein. Deswegen kann ich dir nur beipflichten. Super Film, tolle Musik. Rodriguez, Like Janice vom Album Cold Fact.
Ja, was ich ganz interessant finde, weil ich kenne den Film natürlich auch und der Film kam, glaube ich, 2012 raus und du hattest natürlich recht, er hat den Oscar gewonnen dann 2013. Ich habe ja 2010 selber für ein halbes Jahr in Südafrika verweilt und da war halt noch eine enge Verbindung nach Südafrika da und dann war das natürlich irgendwie, fühlte sich das auch so ein bisschen an, als wäre das so, als würde man Teil der Story sein, wo das dann so passiert. Und was ich eigentlich interessant finde, dass halt das ja nicht nur in Südafrika so war, sondern eben auch in Australien und Neuseeland und er da diesen Erfolg hatte und irgendwie auch mit Gold ausgezeichnet wurde, seine Platte, aber aufgrund der Tatsache, dass es da halt irgendwie keine Verträge mehr mit Plattenlabels gab, hat er halt auch nichts davon mitbekommen, dass er irgendwo anders erfolgreich war. In Südafrika war es ja durch die Beschränktheit des Apartheid-Regimes eben nicht möglich, aber aus den anderen Ländern hätte man jetzt Informationen kriegen können, aber die sind eben nicht angekommen und dann war eben auch dieses Thema Tantiem und so weiter, was man dann so von einigen Künstlern erzählt hat und was ich mich bei der Nummer immer frage, wäre das heute noch möglich eigentlich, dass es so Leute, also ne, wer jetzt auf einmal irgendwie, sag ich mal, Till und Obel Hits sind auf einmal das Riesending irgendwie in so einer deutschen Enklave in China und ihr habt das nie mitgekriegt. Also wäre sowas im Jahr 2022 überhaupt noch möglich?
Naja, wahrscheinlich nicht, weil irgendeiner es dann auf TikTok einstellt oder dieses und jenes macht. Aber damals ist es eben halt nicht möglich gewesen. Also, und wenn die Songs jetzt, sag mal, wenn die Südafrikaner, letztendlich ist die Frage, ob die so eine Art GEMA-System haben und ob da nicht irgendein ganz cleverer diese Songs zum Beispiel gemeldet hat, aber unter seinem eigenen Namen.
ich glaube, es ist gar nicht mal so ein Radiophänomen gewesen. Und nochmal, das wird in dem Film, glaube ich, auch sehr klar.
Ich glaube, es ist eher so ein Copy-Phänomen gewesen.
Ja, es ist dieses Bootleg-Ding. Also jeder hatte wirklich eine. Also ich glaube, so ist das ja auch an diesen Stephen Sugar Seeger Man rangetragen worden, also der dann sozusagen der ja nicht umsonst oder nicht durch Zufall diesen Vinyl-Shop dort hat, dieses Mabo Vinyl, weil die natürlich alle hatten irgendwie die Platte, aber das meiste, was in Umlauf waren die MCs. Also nochmal, ihr sagt ja, eure Zielgruppe ist 50+, da muss man es ja keinem erklären, aber ich habe oft auch mit jüngeren Menschen zu tun, denen müsste man jetzt erklären, wie das war, wie lange man damals vorm Radio gesessen hat und gewartet hat, bis der eine Song kam und dann hat man auf Rec und Play gleichzeitig gedrückt, um sich das eine Lied zu ziehen. Oder es kam jemand rum und hatte die Platte oder hatte die MC, in meinem Fall war es East 17, und dann konnte man sich die überspielen. Und so ist das natürlich dann von einer Hand in die andere gegangen. Und nochmal, also auch weil du es so schön angesagt hast, auch den Albumtitel, Cold Fact von 1970, ja, und das zweite Album danach, Coming From Reality, das sind natürlich auch zwei Platten mit einer absoluten Hitdichte. Also ich wusste heute früh nicht, ob ich Like Janis nehme oder Crucify Your Mind oder Hate Street Dialogue oder eben Sugar Man, also den titelgebenden Song, oder ja. I Wonder. Also auch zwei Platten zu machen, wo man eine derartige Dichte an großen Songs auch hat. Das finde ich so bemerkenswert bei ihm. Oder zum Beispiel der allererste Song auf Coming From Reality ist Climb Up On My Music. Das ist ein Geniestreich. Und das hat er mal eben sozusagen weggearbeitet. Dann sind 40 Jahre vergangen und er wusste nicht, dass sozusagen die Saat, die er da gesät hat, ganz woanders am anderen Ende der Welt doch noch aufgegangen ist. Und genau dieser Moment, diese Erzählung macht ja auch diesen Film so stark und ist eben dieser Typ, der auch noch Sugar, entweder heißt er, hat er damals so gehießen oder hat dann später den Namen wegen der Arbeit bekommen, aber dass sich da so Verrückte, also heute würde man sie Nerds nennen, aber dass sich da halt so zwei Verrückte auf die Suche machen und sagen, vielleicht lebt der noch, vielleicht hat der sich ja gar nicht angezündet und das ist so bemerkenswert.
Ja.
Ja, total, aber wir hatten ja den Fall in der Folge mit Henning Wieland ja auch, wo es um eben den Song Fahrradsattel von Pisse geht. Ne, da, wo dann auf einmal irgendwo diese anti-kommerzielle Punkband irgendwo aus Hoyerswerda auf einmal von einer südkoreanischen TikTokerin irgendwie groß gemacht wird. Ne? Also, und da sofort der Abstrahleffekt ist, weil auf einmal guckst du irgendwie in dein Spotify rein und denkst dir so, 40 Millionen Listens auf meinem Song.
Dass du bei einer Band, die Pisse heißt, das Wort Abstrahleffekt benutzt, finde ich schon wieder großartig.
Ja.
Also, das muss, oder? Da habe ich mal kurz gezuckt. Ich wollte noch eine Geschichte erzählen, weil ich gerade merke, wie sehr dann doch die ganzen Songs zusammenhängen, weil kennengelernt habe ich den Film und auch den Track Sugar Man und dann natürlich auch das Album ja gar nicht erst in Südafrika, sondern in Berlin während einer Recherche zusammen mit einem anderen Fotografen, William Feder, selber Musiker als Woody, weil er aussieht wie Woody Harrelson. Wenn man ihn googelt, man sieht es. Und er war damals mit mir in Berlin unterwegs und wir haben eine Größe aus dem Nachtleben des Prenzlauer Bergs in den 80ern gesucht, die Geschichte. Also da ging es auch darum, ob diese Figur noch lebt. Und irgendwann sagt er zu mir, ey, das, was wir hier machen, ist ja wie Searching for Sugar Man. Wir suchen eine Person, von der wir nicht wissen, ob die noch lebt, aber hören fantastische Geschichten. Egal in welche Kneipe, in welche Spelunke wir gegangen sind, egal in welchem Taxi wir saßen im Prenzlauer Berg. Immer hatte jemand eine Geschichte über diese Frau, über Tittengitti zu erzählen. Hier mal getroffen, nachts, das war doch die, die kam immer mit ihren Krücken rein und ihre riesen Kavenzmänner und hat ihre Brüste auf die Theke gelegt. Die hat mit uns um Geld gewürfelt und so. Und wir waren auf der Suche. Und dieser Woody, William Feder, war wiederum in der Band von Immo, als sie beim Bundesvision Song Contest teilgenommen haben. Also als ich vorhin erzählt habe von diesem Rapper. Also es hängt alles mit allem zusammen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich gerade über diese, über die tollen Fotografen, die ja auf ihrer Ebene da auch fantastische Künstler sind, auch immer wieder so großartige Anstöße für weitere Geschichten bekommen habe.
Na, da sehen wir mal wieder, es gibt keine Zufälle. Es gibt einfach nur Verbindungen. Es gibt einfach nur Ahnungen und geschickt zusammengeführte Geschichten. Aber nicht nur das gibt es, sondern es gibt Musik. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie du den Bogen zu deinem nächsten Song spannst, lieber Lukas.
Es geht ja bei mir ganz, ganz oft, Max weiß das, weil ich ja schon mal ein paar Mal in seinem anderen Podcast zu Gast war, ganz viel um Begegnungen. Und der Track, der jetzt kommt von der Band Block Party, nämlich Helikopter, ist auf einem Album Silent Alarm, was ich in der Zeit gehört habe, als ich Abitur gemacht habe. Es kam 2005 raus. Unglaublich groß, ist eine unglaublich großartige Platte, also dieses erste Blockparty-Album. Und ein paar Jahre später war ich Praktikant bei 11 Freunde. Und die gehörten ja zu dieser Intro-Familie, Musikmagazin Intro. Weswegen man immer wieder auf Konzerte kam. Unter anderem wurde ich auf das Geburtstagskonzert der Band Block Party im damals schon stillgelegten Flughafen Tempelhof eingeladen und durfte dort plus eins hingehen, habe aber, aus Gründen, die sich mir heute nicht mehr erschließen, kein plus eins gefunden und stand also alleine in dieser 200 exklusiv geladene Personen in dem Hangar, oben in so einem Raum im Flughafen Tempelhof, also nicht mal im Hangar, sondern so oben, weiß nicht, was da früher war, Bundespolizei oder so, auf jeden Fall umgebaut zu so einer Art Club. Und dort spielte Block Party und ich glaube, der Drummer hatte Geburtstag, weswegen es ein spezielles Konzert war. Und ich war da und stand dort und wusste nichts mit mir anzufangen. Und dann sah ich eine Person an so einem Stehtisch stehen, den Schauspieler Daniel Brühl. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und hab gesagt, pass mal auf, ich stell mich jetzt hier zu dir, weil du bist der Einzige, den ich hier kenne.
Und das aber kanntest du ihn vorher oder einfach, ich kenne dich, weil du bist halt berühmt.
Er war halt der Einzige, den ich kannte vom Sehen. Ich hatte keine Lust da ganz. Und das fand er irgendwie so witzig, dass wir den ganzen Abend, dann kamen noch Freunde von ihm, und wir haben den ganzen Abend zusammen gefeiert, durchgetanzt, sind glaube ich auch noch weitergezogen. Und es war einer der besten Abende in Berlin in der Zeit, mit Daniel Brühl, mit seinen Kumpels, und das hat sich nur ergeben, weil ich eben zu diesem Blockparty-Konzert durfte, die in dieser Zeit auch wirklich meine absolute Lieblingsband war. Also ich war bei insgesamt 5 Konzerten, auch nochmal in der Columbia-Halle, wo ich mein erstes Konzert erleben durfte mit Kool Savage und Kreuzfeuer und Jakob, war ich später dann noch bei Blockparty, weil ich das wirklich, also das hat mich total mitgenommen. Als so 19, 20 bis so 25 war das absolut meine Musik. Also es war ja in der Zeit von Franz Ferdinand, Maximo Park, The Strokes und so. Das war so eine Musik. Aber Blockparty, also der Kehle vor allen Dingen, der ja dann auch noch ein Soloalbum gemacht hat, der Frontmann, das war irgendwie was Besonderes. Das hat mich angefasst. Das war fantastische Musik oder ist immer noch fantastische Musik.
Tja, und wenn ich euch jetzt sage, dass ich als 40-Jähriger damals einfach Like Eating Glass gehört habe im Radio und mir die CD daraufhin gekauft habe, dann werdet ihr jetzt sagen, wie, was? Gibt's doch gar nicht, aber genau so war's. Und ist das nicht das Tolle an Musik? Da sitzt ein 18-jähriger Abiturient und ist total geflasht. Und ich meine, immer zu den ganzen Vorwürfen, ich würde nur alte Scheiße hören und so, das stimmt natürlich überhaupt gar nicht, aber nichts ist einfacher als das Klischee zu bedienen, was ich ja auch selber gerne mache. Aber die Wahrheit ist natürlich auch immer, dass ich so, wenn ich irgendwas gehört habe, dann habe ich es gekauft. Und in diesem Falle ist das ja nun auch schon mal wieder 17 Jahre her.
Irre, ne? Aber weißt du, ich muss so
lachen. Aber ich habe das damals gehört und es hat mich total gefesselt. Und ich war ein bisschen traurig, dass die Helikopter, also sagen wir es mal so, von dem Album haben mich 2 Songs total geflasht.
Da Helikopter, bin ich gespannt. Ja.
Helikopter und Like Eating Glass.
Ja.
Und der Rest des Albums, naja, kam für mich nicht an diese beiden Tracks ran. Und ich fand, nicht traurig. Ich finde Helikopter auch total geil. Aber Like Eating Glass hat mich mehr angefasst.
Das Verrückte ist, dass ich damals Like Eating Glass bei Radio Fritz gehört habe. Und dann wurde halt erzählt, so ein bisschen, was normal eine Blockparty ist, aber jetzt nennt sich eine Band aus dem Vereinigten Königreich, nennt sich Blockparty, man muss unbedingt diesen Song hören. Und dann lief Like Eating Glass und das hat bei mir dazu geführt, eben wie bei dir, dass ich diese Platte kaufe. Und trotzdem hat bei mir Helikopter mehr verfangen, also deutlich länger auch. Ja. Aber ich war wirklich auch ähnlich wie bei Sixto Rodriguez, wo ich nicht wusste, welchen Song man nehmen muss, weil auf diesem ersten Album so viele fantastische Tracks sind. Aber hier war ich so, Like Eating Glass, ja, Helikopter auf jeden Fall, aber ich war ganz kurz davor, Luno zu nehmen. Das war glaube ich, Track 10 oder so. Das hat so eine Energie und den habe ich immer gehört. Ich habe direkt nach dem Abi dann bin ich nach Reutlingen gegangen, auf die Journalistenschule damals, und bin am Wochenende aber immer abends am Freitag nach Berlin gefahren mit dem alten Opel Astra meiner Mutter. Und irgendwann brauchte man Musik, die einen wach hält. Und ich gebe euch Brief und Siegel. Luno von Blockparty ist ein absoluter Kracher. Da hast du sofort Puls bei 180 und ballerst dann halt irgendwie über die Autobahn nachts. Damals gab es noch kein Monster Energy, aber auf jeden Fall 2 Energy Drinks in der Blutbahn und dann Luno von Blockparty. Das hatte auch schon Spaß gemacht, dieser Track. Aber Helikopter, ich finde den einfach musikalisch das beste Ding auf dem ganzen Album.
Sag es mal so, die Band lässt einen auf jeden Fall. Die fordert einen beim Hören. Das finde ich immer ganz gut bei denen. Ist jetzt nicht so, Franz Ferdinand zum Beispiel, habe ich auch damals gehört und gekauft. Oder die Fratellis, oder die Zootones, das war alles etwas gefälliger. Die haben schon, die kann man, ich finde, dass du eben Blockparty nicht jeden Tag hören kannst. Weil, wenn ich meine dunklen Tage habe, um es mal vorsichtig zu sagen, dann versteckt die Musik das auf jeden Fall auch noch.
Ich höre die ganze Zeit zu, weil Lukas und ich sind ja ein Jahrgang sozusagen. Und ja, das ist ja so unsere, das ist ja eigentlich so Coming of Age eigentlich, was das begleitet. Und weder Franz Ferdinand noch Block Party haben und Hot Chip und alle, was da so war, alles, was so in die Indie-Richtung, ja, das hat mich alles irgendwie nicht mitgenommen. Und ich frage mich die ganze Zeit, woran das lag. Und ich kam da.
Soll ich es dir sagen?
Ja.
Ich glaube, das ist dir zu poppig gewesen.
Ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, so zwei Sachen. Ich kam 2004 aus Amerika wieder und hatte natürlich diesen Einfluss von amerikanischem Hip-Hop. Vorher habe ich halt nur Rockmusik gehört und dann kam dieses amerikanische, dieser Hip-Hop, den ich gut fand, auf der einen Seite. Und dann aber eben auch Musik, also The Strokes, da kam damals Room on Fire raus. Das fand ich großartig, aber weil das auch so ein bisschen schmutziger war alles. Und dann so in Richtung The Hives und aber auch dann so eher so ein bisschen, ja, aggressivere Musik, war dann eher so mein Metier, in das ich mich so bewegt habe. Und mir war dann diese Indie-Welt, das war mir alles so auf sich bezogen. Weißt du, das war ja viel so, das waren so, ich beschäftige mich mit emotionalen Themen. Und das war irgendwie, ich habe immer gedacht, also auch, das war dann die Zeit, wo dann auch Freunde angefangen haben, sowas wie Tomte und Ketka zu hören, wo ich gedacht habe, ey, ja, sorry, die Probleme habe ich halt nicht. Also das war ja so dann die Konsequenz daraus, dass man irgendwie bei Indie anfängt und irgendwann dann so, man fängt bei Block Party an und endet irgendwann bei Ketka und Tomte. So. Und ich habe immer irgendwie gesagt so, ich habe gar nicht so, also ich habe so eine emotionale Komplexität nicht, dass ich mich auf solche Themen einlassen kann. Und für mich waren das immer eher so Faktoren, wo, das habe ich auch schon mal Till erzählt, die waren so ein bisschen eher extern gerichtet, dass ich eher gesagt habe so, ja, irgendwie dieses angestaubte Establishment nervt mich dann eher und so diese, die Welt, die sich so aufs Geld stürzt, nervt mich eher, waren dann so meine Dinge. Also ich habe das eher so auf externe Sachen projiziert und deswegen habe ich dann wahrscheinlich Musik gehört, die ein bisschen mehr so, das klingt jetzt bescheuert, also im Hip-Hop mehr Street ist, so ein bisschen mehr die Probleme, der kulturelle Probleme beschäftigt hat oder halt in der Rockmusik so auch eher so in die Richtung Gesellschaftskritik ging.
Ja, ich würde eins vorschlagen. Lasst uns das gleich noch mal kurz aufhören. Lasst uns jetzt erstmal diesen Song hören.
Ja.
Denn der ist, ja, Lukas, ich kann es auch nur sagen, der ist einfach klasse, der Song. Vom gitarristischen Standpunkt stehe ich da sowieso drauf. Deswegen, lass uns vielleicht diese Diskussion gleich nochmal aufnehmen. Richtig. Wir hören jetzt erstmal rein. Block Party von ihrem wohl berühmtesten Album, würde ich mal sagen. Silent Alarm, hier ist Helikopter.
Also, ich kann alles verstehen, was ihr gesagt habt. Ne? Ich kann das auch, der Song war ja, wie gesagt, ich bin ja großer FIFA-Fan, FIFA 06, da lief das natürlich rauf und runter die ganze Zeit. Und ich auf jeder Party lief der natürlich. Und ich habe da natürlich auch viele Stunden meines Lebens zu getanzt. Und ich kann das heute besser verstehen als damals. Und damals hat mir das, ich kann dir nicht sagen, warum mir das nichts gegeben hat. Warum ich eher auf so Bands gestanden habe wie The Hives, Mando Diao, auch The Strokes, fand ich irgendwie geiler. Und ich muss auch sagen, The Music ist eine Band, die habe ich hier noch nie gespielt. Aber The Music war eine Band, die fand ich halt zu der Zeit einfach geiler. Und
es ist ja in erster Linie, Max, weil du extrem provinziell bist und alles andere kann ich dir nicht erzählen. Da musst du nochmal mit anderen Leuten.
Jetzt sagt das auch noch ein anderer. Hilfe!
Ja, ey, vielleicht mag das sein. Ich denke mir das manchmal auch. Vielleicht war ich einfach zu. Das ist wirklich ein Gedanke, den ich habe, dass ich
Nein, ich glaube das
es
nicht.
Es war ein Witz.
Ich denke das ja, Max, wirklich selber manchmal über mich, dass ich denke, ey, vielleicht habe ich einfach so die
Ich komme aus Hamm, das ist noch schlimmer oder genauso schlimm. Ich glaube einfach, es gibt immer zwei Faktoren für sowas. Einmal, wenn es tierisch angesagt ist, und das ist ein Reflex, den habe ich bis heute in mir. Wenn alle irgendwas toll finden und ich es selbst auch, erwische ich mich dabei, dass ich aber öffentlich sage, naja, so toll ist es aber auch nicht. Es ist einfach, ich weiß nicht, woran das manchmal liebt. Manchmal, wenn alle da sind, ist es manchmal einfach zu voll. Und da sucht man einfach was anderes, wobei The Strokes ja nicht gerade, da stand ja auch nicht gerade wenig drumherum. Nee,
aber ich glaube, Julian Casablancas, das waren auch alles so ein bisschen, also wenn ich
die Strokes haben mich zum Beispiel nicht gecasht.
Ja.
Ich habe mir das Album gekauft und habe auch immer nur gedacht, mein Gott, ey, warum singt der Typ über diesen scheiß Transistor-Amp? Ich hau ihm gleich einen ins Maul, ey.
Ich kann ja mal sagen, warum ich, also letztendlich habe ich alle 5 Songs danach ausgewählt, weil ich höre wirklich Musik nur, wenn sie etwas in mir kitzelt. Also da muss sofort, es muss sofort Liebe auf den ersten Ton sein. Das muss was mit mir machen. Also da muss was passieren. Da muss wirklich irgendwie eine chemische Reaktion passieren. Das war bei Blockparty so, das war bei Kreuzfeld Jakob sofort war da. Also das eine kann über die Sprache funktionieren, was mich natürlich triggert, aber eben halt auch über so Riffs. Also hier ist ja auch die Gitarre extrem großartig. Das hatten wir ja vorhin schon bei The Smoke und so. Was mich immer kalt gelassen hat, weil du es gerade gesagt hast, ich wollte darüber eigentlich nicht sprechen, aber als jemand, der ja auch anfänglich als Journalist da bei Elf Freunde rumgeturnt ist mit Anfang 20 und dann eben Intro und so, ist dieses ganze Ketka, Tomte und da gibt es noch 3-4 Bands, die ich jetzt nicht mal benennen könnte, aber das sind alles von so Typen, die so unironisch Samba-Hallen-Fußballschuhe draußen im Alltag getragen haben. Sicherlich. Und so an ihren Carhartt-Portemonnaies so lange Ketten und ihr Wochenende bestand halt darin, Bananenweizen zu trinken und zu kickern. Und das war halt nie meins. Also es musste entweder knallen in Sachen Rap oder halt auch knallen in der Musik. Und nochmal, für mich ist Blockparty überhaupt nicht tanzbar. Also Franz Ferdinand kannst du zu tanzen, The Strokes kannst du dazu tanzen. Es gab ja diese Indie-Partys in Berlin, hier im Rosies und so. Um Gottes Willen, da wäre ich im Leben nicht hingegangen. Oder Postbahnhof am Ostbahnhof, da gab es dann 4 Floors und einer war Indie. Ich war immer auf dem Hip-Hop-Floor. Ich wäre niemals auf den Indie-Floor gegangen. Blockparty ist nicht tanzbar. Wenn Franz Ferdinand irgendwie so die nette Kirmes ist, wo man ein paar Lichter angehen und es gibt noch Feuerwerk, ist ja Blockparty Stroboskop. Das ist ja nicht lange aushaltbar.
So. Naja, Blockparty ist schon sehr nervös, ne? Ist schon sehr. Ist schon
aber
sehr
Till, das ist doch keine Musik, wo du bist doch ein großer paranoid. Tänzer, wie ich eurer Sendung entnehmen konnte. Du bist doch auch jemand, der dann auf die Tanzfläche geht und gern mal so eine Kesselsohle aufs Parkett legt. Dazu kann man doch nicht tanzen.
Nein, also tanzen würde ich jetzt zu Blockparty auch nicht.
Ja, abzappeln, Pogen abzappeln.
Leute, pass auf, das ist ganz einfach. Wir reden hier einfach über Geschmack und Geschmäcker sind unterschiedlich. Und ich kann euch nicht sagen, wie oft ich versucht habe, zu Rap ein oder Hip-Hop einen Zugang zu finden. Und es gelingt mir in 98% der Fälle nicht. Erst durch Max habe ich hier mal 1, 2, 3 Tracks dabei, wo ich denke, oh, das ist gut, das gefällt mir.
Ja. Aber Till, da habe ich direkt eine nächste Frage an dich.
Ja.
Jetzt mit Till und Obel, wenn du da Musik gemacht hast in den 90ern, wo du letztendlich ja Songs genommen hast, ihr habt die Melodien genommen, habt neue Texte gedichtet. Das heißt,
ja.
Und auch mit den Büchern, die du schreibst und mit der Comedy, die du machst. Du bist ja ein Mann, der aus der Sprache kommt. Für mich war Hip-Hop immer in erster Linie, also wenn die Beats gepasst haben, umso besser, aber immer originär Sprache. Also ich habe ja, bevor ich meine allererste Kurzgeschichte geschrieben habe, bevor ich meine allererste Reportage geschrieben habe, habe ich Rap-Texte geschrieben, weil Rap, ich habe immer aus Spaß gesagt, ich komme aus dem Rap, aber weil ich auch heute, also Leute, die mich lange kennen, wissen, in meinen Texten, der Rhythmus, der dort passiert, hat was von Rap. Also ich würde immer denken, jemand wie du, der so viel auch mit Sprache umgeht, und so geht es ja Max auch. Also wir, die mit Sprache umgehen, wenn du heute, ich kann dir 3, 4 Tracks von Megalo, von dem ich heute leider nicht spielen kann, ich kann dir von Megalo und Motrip Sachen geben, da sagst du, okay, das ist reine Poesie, das sind Wortspiele, auf die muss man erstmal kommen. Also nochmal, Punkt.
Das
ist ja auch gar keine Anklage, ich finde es nur interessant. Also nochmal, es gibt in Lass mich den einen Gedanken.
Ich kann dir das erklären. Ich bin jetzt in erster Linie sehr musikalisch aufgewachsen und ich habe gelesen. Ich habe gelesen wie ein Verrückter.
Mhm.
Ich habe mit 14 alles gelesen, von Willi Heinrich bis Uta Danella bis hin zu Steinbeck, Puzo, Mischner. Ist scheißegal. Eugen Kogo und der SS-Staat, die Eichmann-Protokolle, aber auch. Was mich komödiantisch am meisten geprägt hat, ist Kishon. Und da geht es, glaube ich, nicht um Rhythmus. Rhythmus habe ich letztendlich immer musikalisch geregelt. Und da bin ich natürlich einfach, wie soll ich sagen, zu meiner Zeit, das klingt ja, oh Gott, wie scheiße das klingt, das will ich auch gar nicht sagen. Das erste Mal, dass ich mit Rap in Berührung gekommen bin, da war ich 13, 14? Sugar Hill Gang, wann war das? Rapper's Delight?
Ja, das ist so.
Ist das 9, 79?
Ja, aber das ist ja immer so eins vor Thomas. Jetzt sind wir wieder bei Thomas Gottschalk, der dann rappt. Ich glaube, ich werde Plem Plem. Was ist das? Das ist ja Eminem.
Nee.
So,
nee.
Das ist,
dann das ist einfach nur, die Musik ist doch einfach nur, entweder packt dich Musik und du interessierst dich dafür oder du interessierst dich nicht dafür.
Ich glaube, und was nämlich der Punkt ist, weil Lukas kommt von dem Punkt, dass Lukas ist Lyriker oder MC, der dann die Musik, wo dann die Musik rankommt. Und ich glaube, Till sieht sich, glaube ich, selber zuerst als Musiker und dann erst als derjenige, der mit Texten arbeitet. So habe ich ihn zumindest wahrgenommen. Und deswegen gibt es, glaube ich, dann eher dieses Momentum oder dieses Ding zu sagen, ich habe keinen Zugang zu der Musik, weil die sich nicht in meinem Kopf abspielt. Und dann kann da hinten auch, kann ich mit diesem Ganzen, was den Text angeht, der dann beim Rap und Hip-Hop im Vordergrund steht, auch schon gar nichts mehr anfangen, weil ich gar nicht den Zugang zu der Musik habe.
Mein Beispiel,
warte mal, Lukas, bei Till und Obel, da haben wir natürlich auch gerappt in Anführungsstrichen. Aber wir haben uns dann natürlich erstmal auf Fanta 4 Parodien. Was haben wir gemacht? Sie ist weg, hieß bei uns, ich bin Heck. Und war eine Dieter Thomas Heck Parodie, wo ich dann so einen nasty Typen, also wo ich mich mit sozusagen als Rapper mit Dieter Thomas Heck gebattelt habe. Und ich weiß es, du verstehst dich als Lyriker. Lyrik mache ich ja auch. Also ich finde, Heinz Rudolf Kunze ist ein fantastischer Lyriker übrigens.
Ich möchte dir an dieser Stelle aus diesem schon vorhin zitierten Bunkerwelt in Witten. Gibt es eine Zeile, die heißt, ich passe partout in keinen Rahmen.
Ja.
Das ist für mich, was Rap ist. Und weil wir die Zeit ja auch haben, wir haben uns jetzt ja eh schon verquatscht. Es gibt zur selben Zeit wie Gottes Werk und Kreuzfeldts Beitrag ist eine Rap-Platte erschienen, die heißt Bambule von den absoluten Beginnern. Ich war heute erst im Plattenladen und habe mir das neue Album von Jan Delay, Earth, Wind and Fire, ja. Also da siehst du immer noch den Wortspielen verpflichtet. Ja. Earth, Wind and Fire, gut. Daher kommt ja Jan Delay. Jan Delay ist ja Gründungsmitglied der
I know.
Absolut. Und von Jan Delay ist der Text, also als er noch Jan Eisfeld hieß, aus G bitte ist, du hast an meine Tür geklopft, ich hab aufgemacht, du hast deine Styles gezeigt, ich hab dich ausgelacht. Denn da geht leider nix und da wird nie was gehen, denn wann wird Michael Jordan auch niemals in Fila sehen? Deine Raps mache ich aus dem Po auf dem Klo, durch die Spülung hat das Ganze immer noch mehr Flow und sowieso, denn deiner steht still wie auf dem Abschlussfoto, du bist für gute Musik wie für die Beatles, Yoko Ono, oh no, 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 bringst mir Spaß wie Star Wars in Mono, hast so viel Stil wie ein Cornetto-Eis, so viel Plan von coolen Beats wie Abels Bruder heißt. Jetzt bringen wir das
zusammen, weil ich will jetzt auch einen Song spielen von mir. So, und ich finde, ich versuche hier so ein bisschen jetzt einfach mal inhaltlich zu vermitteln, weil
gibt's ja.
Nein, ich, also das ja so, gar, nicht zu vermitteln, ja zusammenzubringen. So, und das versuche ich mit folgendem Song. Und das ist ein Song von Echo Fresh und der heißt Quotentürke. Und ich weiß nicht, ob ihr den Song kennt. Der Song ist aber großartig, weil Echo Fresh, der auch Songs hat, wo er beschreibt, was ist eigentlich ein MC und was ist eigentlich ein Hip-Hopper. Das ist auch schon ein großartiger Song. Und Echo Fresh beschreibt in diesem Song Quotentürke genau das, was er ist und wie Menschen mit türkischem Migrationshintergrund in Deutschland wahrgenommen werden. Beschreibt er wunderbar. Und das ist auf der einen Seite das, was du machst, Lukas, also Situationen beschreiben, finde ich, und das macht er in einer Art, wie du das eben auch kannst. Er hat witzige Wortspiele drin und gleichzeitig hat er aber auch irgendwie so auf dem Kopf, sagt er genau, beschreibt er einfach so eine Situation einer bestimmten Gruppe in Deutschland. Und ich habe gedacht, der Song passt ganz gut dazu. Und vielleicht ist das ein Song, der auch einen geilen Beat hat, den Till wieder ein Stück näher an den Hip-Hop ranbringt. Ich würde sagen, wir hören da einfach jetzt mal rein und dann können wir danach nochmal gucken, ob wir immer noch irgendwie, ob wir vielleicht darüber uns zusammenfinden oder ob ihr beide euch gegen mich da verbündet.
Also du rennst ja mit dem Türken bei mir offene Türen ein, weil ich liebe diesen Track, weil ich auch vor allen Dingen die Kunst bei Echo mag. Also Echo ist sprachlich für mich einer der größten MCs, die wir so in Deutschland haben. Ja. Ich habe ihn in diesem Jahr beim OMR-Festival kennenlernen dürfen. Er saß da plötzlich, wir haben uns unterhalten. Und vor allen Dingen habe ich ihn gelobt für, oder gelobt hört sich jetzt blöd an, aber ich war hin und weg, als ich diesen Song gehört habe, und ich musste ihn unbedingt darauf ansprechen. Er hat einen in diesem Hochphase, Flüchtlingskrise, AfD, wir gegen die, die gegen uns, wer sind wir eigentlich, was bedeutet Deutsch sein, wenn deine Wurzeln in einem anderen Land liegen, hat er noch einen anderen Track gemacht, der heißt Aber. Und das war ja, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, da hat er sozusagen zum Vorbild diesen Track von Lucas Joyner genommen, I'm No Racist, und hat sozusagen aus zwei Perspektiven gerappt. Einmal als Deutsch-Türke in Deutschland, also als Kind von Gastarbeitern, und einmal als Rassist, AfD-Politiker, AfD-Wähler, aber, weißt du, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber, ich habe ja nichts gegen Deutsche, aber, und nimmt beide Positionen ein. Und das macht er fantastisch. Also man muss einfach sagen, Echo Fresh gerade ist in den letzten Jahren auch nochmal über sich hinausgewachsen, was gerade diesen Themen angeht, weswegen in die Süddeutsche ja auch hat, den Rapper der Stunde genannt hat, als dieser Track rauskam. Also dieses Quotentürke, aber auch dieses Aber nach amerikanischem Vorbild. Und da arbeitet er mit Sprache, da schafft er es ja auch wieder mit Sprache, und das meine ich, was Rap ja eben auch kann, mit Sprache eine Geschichte zu erzählen.
Ja, absolut.
Ja, ich höre das klar, das ist rhythmisch runter und witzig und eloquent und völlig klar, worum es geht. Das Problem ist nur, diese Art von Musik nervt mich einfach total. Das nervt mich einfach.
Ja.
Ich kann mir dieses Gesabbel nie anhören. Nicht, weil es schlecht ist oder weil das ist, es erreicht mich einfach musikalisch nicht. Das ist wie soll man das jetzt sagen? Der eine sagt einfach, hör mal, Kartoffelsalat. Ey, weißt du, wie lecker Kartoffelsalat ist? Und der nächste sagt einfach, nein, ist nicht lecker.
Deswegen hatte ich das ja, lieber Till, weil wir uns ja auch wirklich heute erst in der Sendung kennenlernen. Ich finde das wahnsinnig spannend. Also ich weiß auch, dass es übrigens bei den Hörern gar nicht so ankommt. Also wir greifen uns ja auch da gar nicht an. Ich finde auch nicht, dass wir da weit auseinander sind. Nur deswegen habe ich ja auch probiert, nicht übers Musikalische zu kommen, sondern was mich beim Rap halt immer so begeistert, ist das Schreiben, dieses Storytelling.
Ja, die erzählt.
Ich kann ja auch nicht hier Capital Bra und so, kann ich auch alles nicht hören. Aber MCs sind halt Poeten.
Da würde ich nie widersprechen. Guck mal, hier ist die Textzeile, der Somunchu spricht zum Beispiel besser Deutsch als Herr Lanz.
Ja.
Wir hatten damals Till und Obel Song, das war ein klassischer Rocksong, da hieß es, wir sprechen besser Deutsch wie Heinz-Rudolf Kunze.
Es gab doch dieses...
Das ist derselbe Satz, verstehst du? Nur, und das ist auch die... Wortspiele haben wir natürlich auch ohne Ende gemacht. Und das ist einfach nur, das eine ist verpackt in traditioneller Musik, in Anführungsstrichen, in traditioneller Rockmusik. Und das andere ist verpackt in einem... was ja mittlerweile genauso traditionell ist, oder sozusagen der Rap ist ja keine neue Musik mehr oder der Hip-Hop. Das ist ja fest und etabliert. Und ich sehe das ja zum Beispiel an meinen Kids. Die hören alles, die sind völlig easy frei. Die hören Hip-Hop, die hören, dann kommt, ey, was glaubst du, ich habe in meinem Leben mehr als 1500 Mal We Are The World gesungen. Ja? Und mein jüngster Sohn ist 11, der weiß gar nichts von meinem ehemaligen Star-Ruhm. Und ist ja auch alles, ich gehe auch hier nicht durch die Gegend und erzähle irgendwie so jedem, ey, ich war mal eine ganz große Nummer. Ist ja völliger Blödsinn. Für gestern kann man sich nichts kaufen und ich lebe viel zu gern heute, als dass ich mich im Gestern aufhalte. Aber letztes Jahr kam mein Sohn um die Ecke und singt so vor sich hin mit seinen 10 Jahren, we are the world, we are the... Und ich bleib stehen und sag, warum singst du das? Was singst du da? Ja, das machen wir gerade im Musikunterricht.
Ja.
Und das war so banal, weil für mich war das beladen mit 14 Jahren über 1500 Auftritte, das ist der Song, mit dem ich meinen Durchbruch hatte. Damit war ich bei Geld oder Liebe. Das haben 11 Millionen Menschen gesehen. Danach war mein Leben als 24-Jähriger nicht mehr dasselbe, sondern etwas komplett anderes. Und du siehst, wie banal das letztendlich ist.
Aber das war, bevor du dir die Nase hast machen lassen und in die Neverland Ranch gezogen bist, ne?
Bitte, bitte, was? Wohin bin ich gezogen? Wohin?
Aber ich möchte einfach mal sagen, wie ja sozusagen auch, ich glaube, Max Herre hat das gesagt und Max Konrad
ich möchte mitlachen. Was habe ich?
Ich habe gesagt, weil du sagst, das ist der erste Song, mit dem du wimperst. Wir waren doch jetzt bei We Are The World, das ist doch Michael Jackson. Also, ich muss da jetzt nicht wie bei Jörg von Torra meine eigenen Gags erklären. Ich habe gesagt, es war bevor du
dir
die Nase gemacht
hast. Ich erkläre das dem alten Herrn.
Ich habe es doch rein akustisch nicht verstanden.
Der hört auch noch schlecht.
Ich wollte dir nur sagen, ist, glaube ich, in dem Song Rap ist von Max Herre, sagt Max Herre, wer Rap macht und nur Rap hört, betreibt Inzucht.
Nein. Moment. Das ist Jan Delay. Sagt das. Ich habe gerade eine Textpassage vor mir. Wer Hip-Hop macht, aber nur Hip-Hop hört, betreibt Inzest. Das ist Jan Delay und ich habe es gerade vor mir liegen, weil das ist für mich.
Witzig.
Ich schicke euch gleich den Screenshot, weil genau das habe ich auf.
Das ist,
weil
ja verrückt.
Das ist nämlich für mich genau das Ding, was für mich so wichtig ist, dass, was ich mir wirklich hinter die Ohren geschrieben habe, zu sagen, ich will nicht derjenige sein, der nachher nur in seinem, so die Sardine im eigenen Saft ist. Sondern ich will auch sagen können, ey, ich habe wenigstens auch mal was anderes gemacht und ich habe auch mal was anderes gehört. Und wenn ich mich dem öffne und danach sage, ist scheiße, ist immer noch besser, als es nie gehört zu haben. Und
da will ich anknüpfen. Stopp, da muss ich euch beiden jetzt mal, bitte.
Ja.
Das ist genau das, was ich meine. Mein Sohn oder meine Kinder, mein ältester Sohn ist 30 und ist Singer-Songwriter, hat übrigens auch gerappt und seine eigenen Rap-Songs gemacht. Und ich habe die Kinder immer ermuntert. Hört euch das alles an. Ihr könnt euch alles anhören. Und das tue ich auch. Und das ist das, was ich eben meinte. Ab und zu bringt Max einen Song mit oder meine Frau. Und ja, und dann höre ich tatsächlich auch Rap und sowas alles.
Ich wollte ja nur den ganz großen Bogen schlagen, auch zur Sendung mit Henning Wähler, weil es ja da so viel um Udo Lindenberg geht. Als Spiritus Rector. Und es ist ja ein bisschen so, also ich meine, Jan Delay, Jan Eisfeld, wie auch immer er sich nennt am Ende vom Tag, ist ja ganz viel im Kielwasser auch von Udo Lindenberg geschwommen und ist ja auch für manche in meiner Generation das, was Udo Lindenberg für Leute vielleicht in den 80ern war oder so. Und der hatte aber auch schon damals in diesem wirklich tollen Album Bambule, am Ende von dem Track Rock On, haben sie ja quasi Udo Lindenberg zitiert. Und sowas verstehst du nicht, wenn du 13, 14 bist in Spandau, aber Jahre später, wenn Jan Eisfeld rappt, ihr zieht euch doch heimlich auch mal eine Daunenjacke an und schließt euch ein auf dem Klo und hört Rap-Radio oder guckt Yo. Das ist natürlich auch eine Reminiszenz und das liebe ich so am Hip-Hop, wenn er gut gemacht ist, wenn er schlau ist, dass er so viele Ebenen hat und deswegen ist es halt bis heute auch mein wichtigstes Genre, was mich durch alle Lebenslagen begleitet.
So, dann bleibt für mich die Frage.
Das kann ich verstehen.
Dann bleibt für mich die Frage, wann hören wir das erste Rap- oder Hip-Hop-Album von Lukas Vogelsang und unter welchem Namen hören wir dich dann? Das wäre die große Frage.
Ja.
Die zweite Frage, die ich habe, hören wir heute noch einen Song von Till? Und die dritte Frage ist, Lukas, was ist dein letzter Song? In der Reihenfolge möchte ich gerne diese Fragen beantwortet
also
haben.
Mein letzter Song ist natürlich nach einer Sendung, die jetzt schon Wetten, dass Ausmaße angenommen hat. Also Entschuldigung, lieber Günther Jauch, das aktuelle Sportstudio verzögert sich um anderthalb Stunden. Es tut mir leid, aber man muss an dieser Stelle sagen, wir sind ja schon sehr lange heute Abend dabei und ich habe jetzt noch einen Track, der geht, glaube ich, 10 Minuten, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welchen Rapper ich am Schluss spiele. Ich hätte gerne den Remix von Dr. Cooper von Megalo genommen, weil da auch 10 MCs auf der Platte sind. Ich habe mich aber für 301180 entschieden von Sido, weil der da wirklich von Dr. Renz bis Smudo, von Lackmann, über den wir vorhin schon gesprochen haben, über Bushido und auch zwei, drei andere Größen das Who is Who versammelt hat auf diesem Track. Und ich muss an diesen Song immer denken wegen Afrop und wegen Sido, weil, und jetzt wird's langsam obskur mit den Verbindungen, es war mir vorher gar nicht so bewusst, mit dem Fotografen, mit dem ich diese Titten-Gitti-Geschichte gemacht habe, der mich auf Sugarman gebracht hat, der mit Immo beim Bundesvision Song Contest gespielt hat, habe ich damals 2014 eine Geschichte gemacht, ihr Blog. Da ging es darum, die ist mir auf dem Fahrrad eingefallen, als ich einfach durch Berlin-Mitte gefahren bin, dachte ich, ey Moment, dieser Sido-Song Mein Block ist doch mittlerweile 10 Jahre alt. Das war 2014, also 2004 kam Mein Block raus von Sido. man müsste doch eigentlich mal hinfahren ins Märkische Viertel und gucken, wer wirklich im 1. bis zum 16. Stock wohnt. Ich wusste, wo Sido, ich wusste, wo Sido aufgewachsen war. Ich wusste ungefähr die Hood. Ich habe mich dann durchgefragt und habe tatsächlich auch das Haus gefunden, wo er mit seiner Mutter als Jugendlicher, als Kind und Jugendlicher gelebt hat. Und dann habe ich Woody mitgenommen als Fotografen, weil wir eben diese Titten-Gitti-Geschichte vorher gemacht haben. Und dann haben wir uns da auf die Lauer gelegt. Und irgendwann haben wir mit Sozialarbeitern gesprochen, mit Anwohnern und waren dann in dem Haus und haben 4, 5 Leute halt zwischen dem 1. und 16. Stock auch porträtiert. Und das Tolle war, wir saßen da und manchmal ist es so, wir nennen es Reporterglück. Es ist das, was natürlich mittlerweile dir keiner mehr glaubt, aber damals, es ist halt genau so passiert, deswegen habe ich auch aufgeschrieben. Wir sitzen da und plötzlich kommt aus diesem Plattenbau im Märkischen Viertel, aus dem Haus, wo Sido groß geworden ist, der Rapper Afrop. Kommt raus aus diesem Haus, okay. Geht. Und kommt raus, läuft an uns vorbei. Und so endet auch diese Reportage. Ihr Blog, kann man nachlesen, auf tagesspiegel.de, endet mit der Begegnung mit Afrop. Und der Witz ist, er hat den letzten oder vorletzten Part in diesem 301180 Song und erzählt von seinem Leben im Märkischen Viertel, dass er nach Berlin gezogen ist, da jetzt wohnt, ganz oben im obersten Stock. Und dann habe ich nachgelesen, der hat die Wohnung von Sido, die ehemalige Wohnung von Sido übernommen. Und Afrop lebte eine Zeit lang im Märkischen Viertel und wir haben ihn halt da gesehen. Das ist das Ende dieses Tracks, aber beziehungsweise das Ende dieser Geschichte, dieser Reportage und auch das Ende dieses Tracks. Und das fand ich so eine schöne Geschichte, weil da alles irgendwie zusammenkommt. Und deswegen ist mir dieser Track so ans Herz gewachsen, weil er wirklich das Who is Who des deutschen Rap ist und gleichzeitig auch mindestens zwei Erzählstränge vereint.
Ja, wunderbar. Also haben wir die letzte Frage beantwortet.
Also, wir spielen welchen Song?
301180 von Sido featuring Allstars, also Smudo kommt drin vor, Dr. Renz, Motrip und fantastisch, das habe ich für euch gescreenshottet, hier, ganz großartig, wenn man weiß, wie das mit Bushido danach weiterging,
ja.
In all den Jahren, es gibt eine großartige Zeile in diesem Song, lasst sie mich kurz finden, es ist wirklich eine großartige Pointe, so, es gibt, also wenn man weiß, wie das mit Bushido, auch mit der Doku und so bei Amazon später weiterging, er rappt wirklich auf diesem Track von 2015 oder so. Ich bin unbeeindruckt von deinem Polizeischutz. Was sind schon ein paar blaue Männchen gegen meine Streitsucht? Jemand, der später unter Polizeischutz am Leipziger Platz gewohnt hat und daraus eine Doku gemacht hat, hat sich da nochmal bei 301180 mit Sido weit aus dem Fenster gelehnt.
Ja. Wollte ich gerade sagen. Manche Sachen altern dann halt schlecht. Übrigens kann ich da nur zu empfehlen, gibt es ja gerade ein paar Interviews mit Sido oder ein Interview mit Sido, wo er gerade über seinen Entzug spricht und darüber spricht, dass, und er sagt das so schön, Paul möchte raus, denn die letzten 20 Jahre seines Lebens wurden eben von Sido bestimmt und jetzt möchte Paul wieder leben und beschreibt das ganz gut und empfiehlt sich das mal anzugucken, so, weil ne, der Mann ist jetzt auch langsam Mitte 40 und Familienvater und so weiter und auch die haben sich alle weiterentwickelt und irgendwie, das ist spannend, sich so diese Evolution dieser Leute, dieses Genres, dieser Künstler anzuschauen.
Das neue Album soll ja auch Paul heißen, als klare Botschaft. Und man muss halt sagen, also Sido ist mit der Musik, die er mittlerweile macht, ich weiß nicht, wie Till das sieht, ob er das irgendwie verfolgt hat, aber der ist mittlerweile Schlagerstar, ne?
Ja,
also der ist im Grunde Volksmusiker, also das ist ja reinste Popmusik, reinster Schlager, was er mittlerweile macht. Und ich finde das aber schön, weil das schließt auch so ein bisschen den Kreis. Da geht es ja auch darum,
und
wie alt ich ihn würde.
Ne?
Wenn
ist halt, der ist
wenn
halt die Michaela Schaffrath, also nur in männlich.
Ja, natürlich. Ja, aber vor allen Dingen, also wenn du vor 18 Jahren diesen Hit hattest, mein Blog, und du warst halt der Typ, der Kiffen mit der Maske gerappt hat und hinten waren die harten Jungs mit den Pitbulls. Und heute bist du ein familienfreundlicher Pop-Artist, der zusammen mit Kurt Krömer, dessen Freund der ja ist, in dem neuen Podcast über seine innersten Gefühle redet, dann weißt du eben auch, wie der Versuch, in Würde zu altern, im Pop und im Rap funktionieren kann. Und Sido ist, finde ich, da ein gutes Beispiel.
100 Pro, sehe ich genauso. Jetzt sag du uns doch noch, wie heißt denn jetzt das, wann kommt das Rap-Album von Lukas Vogelsang und wie ist dein Rap-Name?
Das, genau.
Das beantworte ich beim nächsten Mal, da muss ich länger drüber nachdenken.
Sehr gut.
Also ich trete heute einfach mal zurück, weil ich finde das richtig, als zurückzutreten, weil, guck mal, ich fand das super interessant. Ich habe heute eine Menge zugehört und fühle mich sogar eigentlich sogar bestätigt einfach. Ich versuche das immer wieder, so eine Musik zu hören, mich dem zu widmen. Und manchmal schaffst du es ja auch, Max, mir ein paar Tracks dahin zu legen, die ich gut finde. Heute hat mich definitiv der Eco-Fresh-Titel am meisten gecasht.
Das ist übrigens schön, weil der Sido-Song auch direkt mit Echo Fresh beginnt.
Ne, also das hat das fand ich schon da, konnte ich zumindest seine Argumentation nachvollziehen. Das war schon textlich. Naja, ich werde mich auf jeden Fall weiter mit dem Album auf jeden Fall beschäftigen. Und ich kann euch nur eins sagen, alles was mit Musik zu tun hat, es ist nie zu spät. Guck mal, ich fange jetzt an, Miles Davis für mich zu entdecken. Da werden einige nur entsetzt sagen, ja, wieso denn erst so spät? Ja, vorher hat es halt nicht gepasst mit Miles und mir. Und wer weiß, vielleicht passt es irgendwann mit dem Rap. Zurzeit heavy on rotation bei mir. Ich habe kann ich jedem nur empfehlen, bei Amazon. Oh Gott, der böse Name. Oh Gott.
Gott,
der Pink Lady des Versandhandels. Jetzt.
Vor allem, du warst auf dem Weg zu so einem guten Schlusswort. Ich würde nämlich sagen.
Ja, und ey, Leute, jetzt nervt mich auch nicht mit Amazon, was geht mich euer Elend an? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich dort ein Album erstanden und zwar 5 CDs von Hilde Knef.
Ja.
Sozusagen alle ihre Alben, ihre regulären Studioalben für 12 €. Und ich habe nicht einen Cent bereut. Auch da, meine Lieben, sind ganz tolle Texte drauf, die euch sicherlich beeindrucken werden. Vielleicht casht es mich auch so besonders, der alte Wolf wird langsam grau, was ein gewisser Hans Blum geschrieben hat, den viele unter Latin im Arschloch vor mir parkt, ein halbes Auto. Ganz richtig. Aber der hat eben halt auch ganz andere Sachen geschrieben. Und ihr seht also, die Reise geht permanent weiter. Was der 18-jährige Lukas damals gehört hat, hat der 40-jährige Till auch gehört und ein Max auch gehört. Und wir meandern uns alle durch die Musik und versuchen irgendwo anzudocken. Da, wo es unsere Emotionen packt. Ne? Da, wo irgendwas passiert. Das hast du eben ja auch mal gesagt, Lukas. Ne? Bei dir muss was passieren.
Genau.
Und das ist bei jedem anders. Und das Schöne ist einfach nur, wenn alle offen genug sind, zumindest mal zu probieren, reinzuhören, reinzugucken und den anderen zu verstehen in seiner Emotionalität.
Darf ich mir dann zum Ende noch was wünschen?
Ja.
Ja, gerne. Natürlich.
Okay, ich möchte, dass wir nach diesem Track nicht wiederkommen. Also die Hörer können entscheiden, ob sie sich jetzt 9 Minuten 30 Sido und seine Freunde anhören. Ich würde mich an dieser Stelle verabschieden, aber ich möchte einmal, wenn ich quasi schon im Radio bin, diesen Track korrekt ansagen.
Ja, bitte.
Halt, stopp. Bitte. Ich sage nur mal bitte stopp, weil ich möchte mich bei Lukas Vogelsang schon mal dann jetzt verabschieden. Mhm. Er hat mir auf jeden Fall heute viele Türen sperrangelweit aufgemacht und neugierig wie ich bin, werde ich auf jeden Fall mal hinter der einen oder anderen Tür verweilen und gucken, was da so liegt. Danke, lieber Lukas. Stargast bei uns bei Musik ist Trumpf. Danke, Max.
Ja, ich danke auch. Ich sage auch ganz herzlichen Dank, Lukas. Es war wunderbar. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, so wie ich es mir schon fast erwartet habe, wenn hier wir drei zusammenkommen. Und ich gehe mit der Vorstellung raus, wie der 18-jährige Lukas, der 17-jährige Max und der 40-jährige Till bei Helikopter auf der Tanzfläche irgendwo in Berlin abzappeln und die letzten Worte gehören unserem Stargast Lukas. Die Bühne gehört dir.
Meine Damen und Herren, liebe Hörer von Musik ist Trumpf, Sie hören jetzt 301180 von Sido featuring Echo Fresh, Lackmann, Lars Unlimited, Nazar, Frauenarzt, Money Mark, Bushido, BK, Olli Banjo, Tarek, Smudo, Eric Sermon, Motrip, Moses Pelham, Bass Sultan Hengst, Afrop, Dr. Renz und B-Tight. Viel Spaß dabei, danke und noch einen schönen, kuscheligen Abend. Liebe Grüße aus dem sonnigen Berlin.